Saisonabschluss für die Eishockey-Show, die finale Sendung vor dem großen Finale in der Penny DL. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, liebe Eishockey-Fans. Das gilt natürlich für mich, weil ich gerade die offenen Worte gesprochen habe. Aber Basti Schwede ist natürlich auch da.
Er freut sich auch.
Ja, du freust dich auch. Er freut sich. Weil du dich auf jedes Eishockey-Spiel freust, was eh kommt.
Die Eishockey-Show natürlich sowieso immer.
Okay. Und natürlich aufs Finale.
Auch aufs Finale.
Auf das wir natürlich, Basti, heute gebührend vorausblicken. Aber wir wollen natürlich auch auf das schauen, was rund um die deutschen Nationalmannschaften passiert und passiert ist. Wir haben heute eine Gästin da, Franziska Feldmeier von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen, frisch angekommen von der Weltmeisterschaft als Sechste.
Direkt praktisch im Bahnhof, am Flughafen praktisch direkt in die Show.
Über Edmund Stoiber, den berühmten Zug, hier in die Show. So soll es sein. Und wir wollen natürlich über die Liga reden und heute im Besonderen natürlich auch über den Titelverteidiger, der den Titel nicht mehr verteidigen kann, weil ja im Halbfinale ausgeschieden gegen den Hauptrundensieger, gegen die Fishtown Pinguins Bremerhaven. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, hier heute im Studio einen Mann begrüßen zu dürfen, der sich ganz gut auskennt mit dem EAC Red Bull München, Christian Winkler. Schönen guten Tag oder schönen guten Abend.
Grüß euch, servus, danke für die Einladung.
Christian, wir freuen uns, dass wir hier so in sehr besonderer Atmosphäre, hier, wir haben extra noch eine Eishockey-Kabine in den Hintergrund gezaubert, damit das auch eine besondere Stimmung hat hier.
Wir müssen noch ganz kurz vorwegnehmen, wir wollten ja beide Halbfinalisten hier, Sandro Schönberger sollte eigentlich auch kommen, der musste heute leider krankheitsbedingt absagen.
Gute Besserung geht raus.
Ja, gute Besserung. Hätte Sandro mich sehr gefreut drauf.
Allerdings der Vorteil vielleicht, dass der Sandro nicht da ist, ein bisschen mehr Platz auf der Couch.
Stimmt. Ja. War vielleicht ein bisschen irgendwann.
So ist es. Aber wir dürfen einen nicht vergessen. Und das hätte ich fast getan. Mir wäre es fast passiert. Wäre mir zum ersten Mal durchgerutscht, es wäre für immer peinlich gewesen. Magic Mike ist natürlich auch da.
Ich glaube, für immer peinlich nicht. Hallo erstmal, hallo Christian auch. Es ist ungewohnt, ich sitze heute irgendwie hier, anstatt da, wo ihr jetzt sitzt. Aber ich glaube, das wird heute eine schöne, nette Talkrunde.
Ich glaube, daran liegt es auch, dass wir jedes Mal einfach wieder umbauen und immer wieder noch einen frischen Look reinbekommen in dieses Studio. Und wenn ihr in dieser Sendung dabei sein wollt, dann gilt natürlich wie immer nicht nur Magic Mike, sondern auch die Magic Number. Zum Glück, das ist die Telefonnummer. Ruft an und hinterlasst gerne eine Sprachnachricht über unsere WhatsApp-Number oder ihr könnt selbstverständlich auch eine E-Mail schreiben und uns da kontaktieren, wenn ihr lust- und launig seid. Und natürlich wollen wir dann auch versuchen, die ein oder andere Frage vielleicht heute in der Sendung noch unterzubringen. So ist es.
Das machen wir.
Ja, das machen wir. Christian, dann erstmal ein herzliches Willkommen nochmal und vor allem natürlich auch direkt die Frage, weil es ist unser Saisonabschluss heute, aber euer Saisonabschluss war ja aus eurer Sicht leider natürlich schon. Und es gab ja auch im Olympia-Eisstadion sozusagen den letzten Gongschlag, wenn man so will. Wie war es denn auch nochmal so emotional, wenn man sich jetzt dann wirklich final vom altehrwürdigen Olympia-Eisstadion verabschiedet hat?
Ja, als erstes muss man sagen, war natürlich die Enttäuschung vom Ausscheiden, die war schon noch greifbar, aber trotzdem, wenn man dann das letzte Mal drin war und vor allem auch durch die Gänge gegangen ist oder in der Kabine war, ich habe dann nochmal ein paar Worte auch an die Mannschaft gerichtet und gesagt, das wird das letzte Mal in diesen Räumen sein, kommen natürlich nochmal viele Erinnerungen. Ja, und da gibt es sehr, sehr, sehr viele schöne Erinnerungen. Und ja, ich glaube, das Olympia-Eisstadion hat seinen Mann gestanden, über 57 Jahre.
Wahnsinn, ja.
Und nichtsdestotrotz, so traurig der Abschied ist, freuen wir uns natürlich wahnsinnig auf das, was jetzt kommt. Und es wird eine tolle Zeitreise.
Eine viel länger zugeht, geht eine neue wieder auf. Aber Christian, viel länger wäre jetzt auch nicht mehr gegangen. Wir hatten ja in den Playoffs da auch schon, als oben Kabelrand war im Dach und alles, das war schon alles nah an der Grenze jetzt, dass man sagen musste, okay.
Ja, das war schon wirklich, schon ein bisschen aus dem Leim gegangen jetzt. Ja. Also die Tage waren gezählt, sagen wir es mal so, nichtsdestotrotz hätten wir schon noch gerne im Finale da drin gespielt.
Das ist natürlich richtig. Mit einem krönenden Abschluss dann hätte man direkt den Transfer rüber gemacht in die neue Arena. Kommen wir auch gleich noch zu. So ist es vielleicht dann auch wieder ein Neubeginn. Du hast auch noch mal ein paar Bilder, Mikey.
Ich habe ein paar Bilder. Ihr habt ja schöne Bilder dann auf eurer Homepage noch veröffentlicht. Und da war gut was los. Weißt du zufällig, wie viele Zuschauer am Ende?
Also ich glaube, waren circa roundabout 1500. Also wir waren auch selber überrascht. Also erstmal war Top-Wetter. Wir dachten viele vorne in die Berge, aber es war wirklich, die Jungs haben sich die Finger wund geschrieben beim Autogrammeschreiben von, ich glaube, 16 Uhr bis knapp vor 19 Uhr. Und da waren ellenlange Schlangen und war schön. Und muss ich sagen, hat viel Zuspruch gegeben. Mhm. Man sieht so oft eher ein bisschen negativer. Ja. Aber der Zuspruch war eigentlich gut. Und ja, für die Jungs, glaube ich, auch nochmal ein schöner Abschied.
Ja, und eben auch für die Zuschauer, die nochmal Goodbye sagen konnten von einer Kultstätte natürlich auch, losgelöst vom Eishockey. Es ist ja eine Kultstätte, absolut, der ganze Olympiapark im Komplex. Habt ihr auch schon gemerkt, dass der ein oder andere Zuschauer einfach auch schon extrem glüht auf das, was da kommt, nämlich eine besondere Arena, die sicherlich in Europa erstmal ihresgleichen suchen wird?
Also ich muss sagen, es hat jetzt schon die letzten Monate, sage ich mal, Geschwindigkeit aufgenommen. Ich kann mich erinnern, vom Augsburg-Spiel hat man mal so einen First Look, wo wir, glaube ich, 400 Leute reingelassen haben, um einmal die Atmosphäre zu sehen und beziehungsweise Baustellenluft zu schnuppern. Da war schon, da muss ich sagen, wenn man dann aber wieder jetzt vergleicht von damals bis jetzt, was da drin wieder alles passiert ist, ist enorm. Und du hast einfach gemerkt, in dem Moment, wo außen auf die Fassade dann mehr oder weniger fertig war, hat es auch in München und Umgebung einen wahnsinnigen Schub aufgenommen. Und die Anfragen sind recht gut. Wir haben schon noch einiges zu tun. Ich sage zum Beispiel immer, wir müssen sehr viel Demut davor haben, weil es wird jetzt nicht einfach so, dass du in ein fertig eingerichtetes Haus einziehst und dann gehst von A nach B. Gibt schon viel zu tun dabei und sind wir auch gut beraten, das mit der gewissen Demo zu tun. Aber es wird, wie gesagt, ein Quantensprung, glaube ich, fürs Münchner Eishockey oder für den bayerischen Eissport. Und die Leute sind heiß drauf, ja.
Ich denke auch, vielleicht aus eurer Sicht als Organisation, neuer Ehrgeiz, der dadurch entfacht, vielleicht ja auch durch das letzte Ergebnis dieser Saison. Sprechen wir vielleicht auch gleich drüber, was die Zukunft dann bringen soll, was ihr vielleicht auch vorhabt in der neuen Saison. Aber natürlich wollen wir heute auch nochmal ein bisschen zurückblicken, warum der Titelverteidiger vielleicht nicht den ganzen Weg gehen konnte. Das Aus im Viertelfinale, lass uns da vielleicht logischerweise mit anfangen oder beziehungsweise mit der Serie als solches. Wir haben auch schon in der Sendung auf dem Eis immer mal darüber gesprochen, dass ihr natürlich unglaublich erfolgreich wart einfach in den letzten 8 bis 10 Jahren. Ihr wart mit die Benchmark in der Penny Dale, in der deutschen Eishockeyliga. Und jetzt ja auch ein Halbfinale ist ja dann irgendwie kein Ergebnis, für das man sich schämen muss, logischerweise. Wie ist trotzdem vielleicht rückblickend jetzt eure Analyse auch ausgefallen? Ihr habt ja auch gesagt, ihr wollt euch alle nochmal alles anschauen. Sie selber haben ja auch gesagt, mal im Spiegel umschauen, was so das Gesicht sagt. Wie fällt rückblickend die erste Analyse jetzt schon ein paar Tage her aus?
Also uns war jetzt auch erstmal wichtig, dass wir die Analyse nicht gleich am nächsten Tag machen und zu viel Emotionen mit reinspielen lassen, sondern wir haben tatsächlich heute damit angefangen. Also wir sind heute mit dem gesamten Trainerteam zusammengesessen, haben wirklich nochmal die ganze Saison von der Vorbereitung bis über die Champions League, über die Regular Season und über die Playoffs Revue passieren lassen. Ich finde, es war ein sehr ehrliches, intensives Gespräch über mehrere Stunden. Und ich habe das Gefühl, dass wir schon durchaus auch die gleiche Meinung dazu haben, dass wir heuer einfach nie so richtig die Konstanz gefunden haben. Also ich sage jetzt mal, wir waren, glaube ich, nie richtig schlecht, aber wir haben es nicht geschafft, das, was uns die letzten Jahre so ein bisschen ausgezeichnet hat, immer so einen richtigen Lauf zu bekommen. Wir haben die Saison einmal in 8 Segments aufgeteilt und in jedem Segment waren ungefähr 4 Siege, 4 Niederlagen. Ja. Abwechselnd dann auch oft, dann haben wir mal wieder 3-mal gewonnen, dann haben wir wieder 3-mal verloren. Und das, glaube ich, hat am Ende dann auch den Ausschlag gegeben, zum Beispiel, dass wir kein Heimrecht hatten in der ersten Runde, was wir dann ja Gott sei Dank durch, finde ich, eine starke Serie dann wieder sagen wir, gecovert haben. Aber wir haben es einfach nicht geschafft. Und das wird sicherlich mehrere Gründe haben. Jetzt wäre es viel zu einfach zu sagen, ja, viele Schlüsselspieler haben sich mit Verletzungen rumgeschlagen oder sonst was. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Yasin nehmen. Yasin, glaube ich, war letztes Jahr das Maß der Dinge in der Liga oder die letzten Jahre, muss man eigentlich sagen. Der hat eine sehr langwierige Verletzung durch den ganzen Sommer getragen. Dann am Anfang auch nochmal verletzt gewesen, hatte praktisch keinen Sommer zum Trainieren. Ja. Und sowas merkst du natürlich. Aber das wäre jetzt viel zu einfach, weil ich finde, der Yasin hat dann trotzdem, als er zurückgekommen ist, seine Leistung auch noch gezeigt. Ist ein ganz wichtiger Spieler für uns. Sondern da kommt einfach mehr zusammen. Der eine oder andere war vielleicht auch, muss man sagen, ist dann auch vielleicht ein bisschen menschlich. Die letzte Saison war auch sehr intensiv. Dann wirst du Meister, machst vielleicht im Sommer einen oder anderen Schritt weniger, weil hast du schon ein bisschen den Meisterglanz an dir. Ja. Hab mir ja in Berlin das Jahr vorher gesehen, die hatten ja auch so ein bisschen einen Blues. Dann haben wir natürlich viele Spieler mitgenommen. Ja, auch mit dem Hintergrund, dass wir gedacht haben, okay, das passt. Wir haben eine sehr, sehr gute, nicht nur weil wir Meister geworden ist, sehr, sehr gute Saison gespielt. Und wie gesagt, da kommt dann eins zum anderen. Dann haben wir natürlich einen neuen Trainer gehabt. Darf man auch nicht vergessen, der Don hat über Jahre lang hier gewirkt. Und das sage ich immer wieder, die Schuhe vom Don anzuziehen, das ist jetzt nicht das Einfachste. Und auch da muss man mal Geduld haben. Ist auch klar, dass der Toni natürlich dann auch seine eigenen Ideen mit eingebracht hat. Und ja, da ist dann oft vielleicht das eine oder andere gekommen. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen Spieler, der sich vielleicht gedacht hat, warum machen wir jetzt das nicht? Das haben wir jetzt 4 Jahre so gemacht. Ja? Warum fahren wir jetzt nach rechts und nicht mehr nach links? Das sind alles so Gründe. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hatten wir am Ende schon eine Mannschaft, die es hätte reißen können. Ja? Ich glaube, wir wollten das Signal dann nochmal setzen, dann, als wir Les Lancaster und Emil Johansson geholt haben, dass wir es schon ernst meinen.
Hast du auch einen ganz anderen Charakter in der Mannschaft nochmal ergeben?
Absolut. Ich meine, die haben nochmal andere Geschwindigkeit auch, sage ich mal, von hinten raus bekommen. Aber wie gesagt, am Ende hat es nicht gereicht. Man muss auch sagen, Bremerhaven ist verdient ins Finale eingezogen. Die Spiele waren vielleicht enger, als die Serie ein bisschen sagt. Ja, also die 2-3-2 Spiele zu Hause, war es dran, hast du einmal einen furchtbaren Start gehabt und das andere Mal verlierst du in der Overtime. Aber, das gehört zur Wahrheit, wenn du in einer Best-of-Seven-Serie deine 2 Heimspiele nicht gewinnst, dann ist es furchtbar schwierig weiterzukommen.
Mhm. Wenn du jetzt auch sagst, wir haben da schon ein bisschen angefangen zu analysieren, wenn du es für dich selber jetzt nochmal reflektierst, auch sagst du vielleicht auch, vielleicht hätte man diesen Übergang auch von Don zu Toni smarter auslegen können. Das ist natürlich schwer für eine Organisation wie euch. Und wenn du als Meister in so eine Saison gehst, dann kannst du es nach außen natürlich schwer verkaufen und sagen, wir sehen das jetzt als Übergangssaison, bis wir in die neue Halle einziehen und starten dann nochmal durch. Das kannst du nach außen schlecht verkaufen. Aber sagst du vielleicht für dich, vielleicht hätten wir diesen Übergang vielleicht ein bisschen härter machen sollen, um dann wieder richtig durchzustarten, jetzt im Nachhinein?
Also ich glaube, ich verstehe die Frage und die wurde mir jetzt auch in den letzten Wochen, auch Monaten schon öfter gestellt. Aber wie du ja richtig sagst, das ist natürlich schwierig. Ich meine, du bist Meister und sagst dann vielleicht, ja gut, heuer wollen wir nicht Meister werden. Ich bin ja oft gefragt worden, warum hat man Toni gleich die Bürde aufgelegt, zu sagen, man will wieder Meister werden. Man muss es ja mal so sehen. Ich gehe jetzt zum Toni und sage, ja, mit dir müssen wir jetzt nicht gleich Meister werden. Wenn jetzt du lange Sendungen machst und dann übernimmt sie der Basti, dann will der Basti ja mindestens wahrscheinlich die gleiche Einschaltquote wie
nee, sie du kannst. Das wird nicht passieren, aber ich
würde es eigentlich. Aber da kannst du ja auch nicht sagen, okay, jetzt machen wir erstmal auf einem niedrigen Niveau. Und wir waren natürlich, oder sind, finde ich schon, die letzten Jahre sehr erfolgreich gewesen. 16 Meister, 17 Meister, 18 Meister, 19 im Finale. 20 die Liga dominiert, dann keine Playoffs wegen Corona. 21 waren wir Ausrutscher. War auch mal so ein Jahr, was uns aber dann schon auch wachgerüttelt hat.
Ist aber auch so eine Playoffs, die man im Nachhinein jetzt nicht so als wirkliche Playoffs auch sehen kann. Natürlich wird der Meister da ausgespielt.
So ist es.
Aber diese Dreier-Serien.
Ja. Es war klar, aber trotzdem waren wir auch in dem Jahr nicht so konstant, wie wir es gewohnt waren. Finde ich, sind dann mit dem Finale gegen Berlin gut zurückgekommen und dann auch wieder die Meisterschaft geholt. Und jetzt heuer Halbfinale. Also,
das ist schon Jammern auf hohem Niveau insgesamt,
klar, oder? Aber wie du auch gesagt hast, wir haben natürlich einen hohen Anspruch. Ja? Und ich sage es immer so, wenn ich auf den Berg gehe, dann mag ich auch mal am Gipfel ankommen und nicht irgendwo auf 3/4 Höhe in der Hütte einkehren und nicht mehr weitergehen.
Kann aber auch schön sein, absolut.
Aber das, schon gehört, ja.
Das sind immer, ich glaube aber, was ja auch Basti meinte und impliziert hat, auch mit der Frage, ist ja nicht die Tatsache, und da bin ich voll bei dir, oder generell jetzt auch bei der Denke von München, wenn ich mich jetzt da reinversetzen müsste und ich wäre in der Position des Entscheiders, würde ich ja auch sagen, na klar, müssen wir, weil wir dafür treten wir auch an, wir sind ganz und wollen genau. Die Benchmark ganz sein genau. Und wollen natürlich dementsprechend auch einen Meistertitel immer holen. Ja. Wird der FC Bayern ja nichts anderes sagen, auch wenn es jetzt in dem Fall auch mal nicht geklappt hat. Ich glaube aber eher vor dem Hintergrund, dass man natürlich mit einem neuen Trainer vielleicht ja nur hätte sagen können, wir müssen den Cut, ich glaube, das war ja auch deine Frage, einen Cut krasser machen, ja, im Sinne des Mannschaftsgefüges.
Das ist
weißt du, was ich meine? Im Sinne von, du stellst, sagen wir mal, für eine jüngere Mannschaft hin, natürlich auch wieder dann automatisch, glaube ich, für den Fan da draußen klarer signalisiert, wir haben hier eine Art Umbruch, trotzdem wollen wir natürlich das Maximale rausholen, was du ja auch in den Interviews immer wieder bestätigt hast und was auch völlig nachvollziehbar ist.
Das kannst du auf der einen Seite machen, du bist aber natürlich in vielen Sachen auch vertraglich vielleicht gebunden, wo du da nicht raus willst oder rauskommst.
Das
spielen ja viele Faktoren rein. Aber wenn du es einfach mal für jemanden von außen, so wie es da sehr stark sagt, hätte man sagen können, komm, wir machen diesen Cut krasser und wir starten diese pre-neue Arena-Ära eben dieses Jahr vielleicht ein bisschen smarter.
Wie gesagt,
so fließender.
Kann man im Nachhinein sicherlich so sehen. Ich kann nur sagen, wir waren damals, und da war auch der Toni mit dabei, committed, dass wir mit dem Team ins Rennen gehen. Ich sage immer, jünger, das ist ja immer so eine Sache. Klar, es gibt ältere, mittelalterliche und es gibt junge Spieler, aber ich sage, es gibt am Ende schon auch noch gute und nicht so gute Spieler. Und ich sage jetzt mal, jetzt nehmen wir mal nur mal ein Beispiel. Ben Smith zum Beispiel. Der Ben hat einen Stanley Cup gewonnen, war in der AHL erfolgreich, er hat in der DL gewonnen, ist ein Leader by Example. Ja, ist zum Beispiel auch wahnsinnig wichtig für junge Spieler. Ja, wenn man zum Beispiel einen Veit Oswald oder so fragt, der würde sagen, unglaublich mit so einem Spieler noch in der Kabine zu sein und auch, sage ich mal, das Feedback von ihm zu bekommen. Das ist immer leichter gesagt wie getan. Klar, im Nachhinein könnte man vielleicht sagen, hätte man vielleicht noch einen radikaleren Schnitt machen können, um jetzt vielleicht zu wissen oder sagen wir jetzt nicht so große Veränderungen zu machen zu müssen. Aber nach wie vor sage ich, wir waren überzeugt davon und ich bin auch nach wie vor der Meinung, am Ende hätte es auch reichen können. Ja. Aber ich verstehe die Frage. Also
schließt sich natürlich daran an, auch im Hinblick auf den Trainer, den man ja sicherlich dann auch vermutlich, behaupte ich jetzt mal, kannst du anders sehen oder gleich beantworten, jetzt nochmal neu evaluieren muss, im Sinne von, jetzt beginnt vielleicht wirklich die Saison für Toni Söderholm, die neue dann. Inwieweit folgt jetzt schon ein durchaus größerer Umbruch, kann man das jetzt schon sagen?
Wie gesagt, da will ich jetzt ja nicht vorgreifen, wir sind in der Analyse, wir haben sicherlich einen gewissen Handlungsspielraum für Veränderungen, ja. Aber das werden wir jetzt wirklich erstmal intern besprechen und dann vor allem auch mit den Jungs erstmal, weil es ist ja auch ganz wichtig, Spielerfeedback zu bekommen. Warum hat der eine oder andere vielleicht zur Leistung jetzt so hundertprozentig abrufen können? Sind ja oft da Dinge dahinter, die vermutet man gar nicht. Ja? Und die werden wir jetzt diese Woche auch führen. Aber dass wir natürlich einen gewissen Schnitt machen werden, das glaube ich, liegt auf der Hand. Aber wie gesagt, erstmal mit den Jungs sprechen und dann alles nochmal sacken lassen, analysieren und dann weitermachen.
Wenn man dann soweit ist, aber ihr habt ja sicher auch schon eine Vorstellung, die natürlich, man hört ja jetzt nicht nach der Saison auf und sagt, so, wir fangen jetzt für die neue Saison an, das geht ja schon ein bisschen zurück. Aber muss man vielleicht mit der neuen Halle vielleicht da auch wieder ganz anders umdenken, dass man sagt, natürlich, wir müssen die neue Halle vollkriegen, wir wollen da gute Stimmung, wir wollen da Publikum. Muss man da auch wieder mit anderen Namen, vielleicht mit größeren Namen glänzen, wie man das ja... Lass uns die Saison 18 vielleicht hernehmen oder 17, 18 mit vielleicht die besten Mannschaften, die je in München gespielt haben. Da hatte man eben mit einem Steven Pinisotto Leute dabei, die halt auch schon NHL-Meriten hatten, die dann auch, wenn sie rübergekommen sind, großen Namen hier schon hatten, mit denen man natürlich glänzen kann. Von denen ist man ja, lass Ben Smith weg als Stanley Cup Champion oder so, aber da ist man ja ein bisschen abgekommen. Man hat ja auch so die Importpolitik etwas verändert, wenn man das so sieht. Und nicht nur noch von drüben geholt, sondern dann eben auch schon Leute aus Europa hier geholt. Wird sich das vielleicht wieder ändern, dass man schon sagt, große Halle, große Namen?
Wir versuchen immer, die bestmöglichste Mannschaft für uns aufzustellen. Ja, wie groß der Name dann ist, das wird man sehen. Aber ich sage mal, für uns ist immer wichtig, für welche Position bekommen wir den für uns bestmöglichsten Spieler. Das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Marktgeschichte. Ja. Damals muss man ja sagen, haben wir einen kompletten Umbruch gemacht. Ja. Da sind wir ja 15 auch im Viertelfinale gescheitert. Und 16, 17, 18 war dann die Dynastie, wo wir eigentlich ein Groß der Mannschaft auch immer länger beieinander gehabt haben. Jason Jeffrey, Michi Wolf,
Keith O'Coin, beste O'Coin. Center wahrscheinlich, der in den letzten 15 Jahren in der Liga gespielt hat.
Wir versuchen für jede Position, die dann offen sein wird, den bestmöglichen Spieler zu bekommen.
Weil der Basti das gerade angesprochen hat mit der Idee, dann auch eine neue Mannschaft zu bauen, kam auch bei uns per E-Mail als Frage rein. Die würde ich direkt natürlich gerne weitergeben. Transferpolitik beziehungsweise Spielerkader, der bayerische Weg, so habt ihr ihn, glaube ich, auch mal ein bisschen bezeichnet, auch im Vorfeld, weil es so roundabout 15 Spieler waren, eben mit den Wurzeln gebürtig, wo auch immer in Bayern. Soll das so ein Stück weit bleiben, um diese Identität zu wahren, oder kann sich das auch wieder total verändern?
Ich sage immer, Bayern ist das Epizentrum des deutschen Eishockeys, ja. Und wenn wir natürlich die bestmöglichen bayerischen Spieler bekommen, dann wollen wir den Weg natürlich, aber auch da.
Nicht jeder
Ex-NHL-Spieler
ist in Bayern geboren. Ne?
Na, aber gibt schon ein paar. Aber es ist jetzt nicht, sage ich mal, das Auswahlkriterium, dass du aus Bayern kommen musst, um in München zu spielen. Ja? Aber ich glaube, dass das auch Identität schafft. Ja?
Merkt ihr das auch? So ja, an der schon. Fanbase?
Absolut. Also wenn man sieht, wo die Leute überall herkommen, ja, also aus den umliegenden Traditionsstandorten auch, Landshut, Füssen, Kaufbeuren, Garmisch, also das ist schon, merkt man schon, ja.
Hat auch was mit Markt zu tun, logischerweise. Weil ich das gerade gesagt habe, muss ich sofort reingrätschen, fiel mir beim Reden sofort dann ein. Tobi Rieder, was ist denn jetzt dran? Ja, also Tobi, es wird überall geschrieben, dass das durch ist.
Tobi kommt aus Bayern, ist ein sehr guter Eishockeyspieler, war schon in der NHL.
Deshalb.
Lassen wir uns einfach die nächsten Tage überraschen. Ja?
Ich dachte, wir könnten das hier heute schon verkünden. Oder reicht ein, es sieht gut aus.
Schaut ganz gut aus.
Ja, okay. Ja, auch das ist ja genau das, was du eben so ein bisschen meintest. Es ist einfach ein deutscher Spieler mit einer unglaublichen Strahlkraft, ohne Frage.
Absolut.
Und deshalb interessant. Wir harren der Dinge. Aber vielleicht reden wir noch ein paar Minuten und das ändert sich bis dahin und wir kriegen noch ein klares Ja.
Ich würde trotzdem noch mal gerne auf die Halbfinalserie vielleicht gegen Bremerhaven auch kommen, auch sportlich. Weil man hat ja auch gesehen, dass da zwei komplett unterschiedliche Sichtweisen beziehungsweise zwei komplett unterschiedliche Mannschaften eigentlich aufeinandertreffen von ihrer Art Eishockey zu spielen. Wie habt ihr das so analysiert? Wie habt ihr Bremerhaven so angegangen? Weil man kennt die Mannschaft natürlich jetzt aus der Saison, aus den vergangenen Saisonen. Thomas Popisch Eishockey hat sich ja wirklich eingebürgert als erfolgreiches Eishockey auch. Wie war eure sportliche Herangehensweise an diese Mannschaft Bremerhaven? War das eher so, wir kommen aus einer guten Serie gegen Wolfsburg, wir ziehen unser Ding wieder durch, oder wir passen uns mal, was München ja nicht so gerne macht, an den Gegner ein bisschen an und schauen, wo wir die Stärken vielleicht rausnehmen können von Bremerhaven?
Also erstens muss ich sagen, ich glaube, wir kennen ja keine Mannschaft in der Liga besser wie Bremerhaven, weil wir haben in den letzten Jahren eigentlich kontinuierlich in den Playoffs gegeneinander gespielt und auch in der Liga. Und in der Regular Season war mir eigentlich die Mannschaft, die Bremerhaven am meisten Probleme bereitet haben. Ja, wir haben sie dreimal geschlagen und haben einmal in der Overtime verloren. Ne? Und wir dachten eigentlich schon, dass wir mit unserer Geschwindigkeit und sagen wir, unseren Waffen des aggressiven Vorchecks ihnen vielleicht ein bisschen mehr Probleme aufhalsen können. Aber was man schon auch sagen muss, Bremerhaven ist erstens mal über die Jahre vom Kader her auch strukturell gut gewachsen. Und ich finde, die haben sich jedes Jahr einfach auch verbessert. Ja, Thomas Popisch hast du angesprochen, unglaublicher Job, aber man darf noch Alex Sulze nicht vergessen. Also seine Handschrift merkt man darin schon auch. Ja. Und wir haben uns einfach schwer getan. Die haben es einfach unglaublich gut gemacht. Die haben unsere Geschwindigkeit irgendwie gar nicht aufkommen lassen, haben brutal schnell umgeschalten und haben gefühlt immer die richtige Antwort gehabt, wenn wir dann doch mal am Drücker waren. Seid ihr da
auch schon auf so Details und Kleinigkeiten eingegangen?
Ja.
Was mir so aufgefallen ist, war zum Beispiel, und das ist ja in solchen knappen Entscheidungen, Spiel um die eigene blaue Linie, heißt wirklich einfache Sachen wie Puck über die eigene blaue Linie so rausbringen.
Und wenn du das gegen diese Mannschaften halt nicht machst.
Und da waren schon brutale Vorteile
zum Beispiel. Ja, und dann geht es halt brutal schnell in eine Richtung. Und was halt elementar war in meinen Augen, waren die Special Teams. Den ja Powerplay war heiß, unseres war recht kalt. Und das hat natürlich auch so am Ende schon einen großen Unterschied auch gemacht. Ja. Nochmal 5 gegen 5 finde ich, bis auf Ausreißer waren wir eigentlich schon, haben wir schon auch dominante Momente gehabt. Gerade in dem Verlängerungsspiel finde ich, klar hast du die Vereinsbrille dann auf, dass wir eigentlich schon so am Drücker waren, dass eigentlich eine Frage der Zeit war, wann wir jetzt das Ding zumachen. Aber auch da hat man wieder gesehen, ein Fehler, einer, der vielleicht ein bisschen mehr auf die offensive Seite spekuliert, als wie defensiv, und das Ding liegt in deinem eigenen Tor. Ja. Und
inwieweit, Christian, hat man eigentlich aber auch in dieser Serie gemerkt, dass sich ein bisschen was verändert einfach? Muss man das auch dann irgendwann vielleicht einer Mannschaft sogar zugestehen, weil das ja auch nur Menschen sind und die denken auch, die haben die Birne an, die wissen natürlich, okay, wir haben sie in der Hauptrunde eigentlich ganz gut bespielen können, aber wir spielen gegen den Hauptrundensieger und wir sind es diesmal nicht, wir sind nur in Anführungszeichen Fünfter. Dass das natürlich mit einem Kollektiv oder vielleicht auch nur mit dem einzelnen Spieler hier und da an gewissen Stellen was macht, mental, dass dann eben auch diese 3, 4, 5% breite Brust, Selbstbewusstsein, Selbstverständnis von der Meistermannschaft irgendwo gefehlt hat.
Ich glaube, da müssen wir auch nochmal zurück in die Regular Season, wie ich vorhin gesagt habe. Wir haben es vorher nicht geschafft, diesen Lauf und dieses Selbstverständnis zu bekommen. Mhm. Wir haben ja Jahre gehabt, da haben wir gesagt, okay, jetzt kommt's dann. Ja, oder wir haben Spiele gedreht, wo mit 3 Tore Rückstand, wo wir gewusst haben, wenn wir jetzt hochdrehen, dann werden wir nicht spielen und drehen können. In diesen Lauf sind wir heute irgendwann nicht gekommen. Im Viertelfinale dachte ich dann schon, hoppala, jetzt sind wir heiß. Ja, weil ich finde, gerade die ersten 2 Spiele waren da schon, das war das Meistergehen der letzten Jahre. Mhm.
Ja. Das aber auch wieder 3 Spieler eigentlich verkörpert haben, oder?
Absolut.
Mit Maxi Kastner, Patrick Hager und Nico Krämer.
Ich meine, was Krämer da, sage ich mal, in Unterzahl teilweise fabriziert hat, war ja unfassbar, ja, aber auch noch produziert hat. Ja. Aber wie gesagt, da dachte ich mir, okay, jetzt sind wir wieder am Drücker. Dieses Selbstverständnis haben wir aber eigentlich in der Kabine nie verloren, weil wir genügend Spieler hatten, die schon Meisterschaften gewonnen haben. Ja? Und wo ich mir schon auch sicher war, die lassen sich da jetzt nicht groß beeindrucken, ob wir gegen den 1., 2., 3. oder 4. spielen. Aber so ein bisschen ein Knackpunkt war das 2. Heimspiel. Das war so ein bisschen ein Knackpunkt. Weil wir
war es diese Szene Hager gegen Gudlewskis zum möglichen 3-3?
Das kann als einzelne Szene
da rauszunehmen? Ja,
weil wir haben überlegt, für uns, und da waren wir schnell bei dieser Szene. Ne?
Das kann man, glaube ich, das war sicherlich so eine Szene, wo man gesagt hat, oh Gott,
wenn der nicht reingeht, geht keiner mehr rein.
Die Sousa hat dann auch noch mal angehabt, wo er seinen Fuß noch mal brutal ausfährt. Aber das war so ein bisschen ein Spiel, wo man dachte, das wird eng, weil wir ja eigentlich beim Spiel vorher im Bremerhaven brutal dominiert haben, finde ich, mit einer Top-Leistung verdient 4-0 gewonnen haben. Und dann hast du einen Start im nächsten Spiel, bist nach 5,5 Minuten 3-0 hinten. Ja. Das waren dann so Knackpunkte. Und Spiel 5, muss man auch sagen, bis zum 1-0 hätte jede Mannschaft in Führung gehen können, hätte wenn und aber. Und das war natürlich dann schon einmal so ein Wirkungstreffer, und dann bei 3 gegen 5 der Sonntagsschuss von Bruckgießer, wo man auch sagen muss, der Hager blockt den Schuss erst brutal, fällt ihm wieder auf die Pfanne und haut ihn dann ins Kreuzheck. Unterm Strich ist Bremerhaven verdient im Finale, und ich kann nur sagen, wir werden alles analysieren und nächstes Jahr wieder angreifen.
Nehmt ihr es sportlich, nehmt ihr es als Enttäuschung oder nehmt ihr es als Motivation?
Ich glaube beides, und das ist auch das Wichtigste. Also du musst die Enttäuschung, mit der musst du auch umgehen, weil die ist einfach auch da. Alles andere wäre, glaube ich, unehrlich. Mhm. Und du musst aber es schaffen, diese Enttäuschung dann in Motivation umwandeln. Wie gesagt, vielleicht diese Bequemlichkeit, die du vielleicht durch den Meistertitel hattest, und ein bisschen weniger, musst du jetzt wieder mehr umwandeln. Mhm. Und da muss jeder, glaube ich, auch mit sich selber, und darum habe ich gesagt, ich fange bei mir selber an, hätte vielleicht auch bei dem einen oder anderen Ding vielleicht auch früher eingreifen sollen oder sagen, okay, das ist ein bisschen zu wenig, da müssen wir da und da ein bisschen Wert tun, aber wenn das jeder tut, bin ich guter Dinge, dass wir wieder gute Richtung einschlagen werden.
Mhm. Ganz kurz noch, wir kommen gleich zu Maike. Ja. Ein Ding habe ich noch. Das interessiert mich schon lange. Inwieweit greifst du eigentlich ein? Gehst du auch mal in die Kabine oder löst du das alles über den Trainerstaff?
Ich bin, wie man ja weiß, schon ein sehr emotionaler Typ, wobei ich mir es abgewohnt habe, nachspielen in die Kabine zu gehen. Für mich ist schon wichtig, die Temperatur in der Kabine zu messen, um zu wissen, wie ist die Stimmung, wie sind die Jungs drauf. Es ist ja immer mal gut, sage ich mal, beim Kaffee auch mal nicht über das Eishockey zu reden, sondern für mich ist ja immer wichtig zu wissen, wie geht's privat, ist daheim alles in Ordnung, weil ich sage immer, wenn man da Dinge nicht weiß, dann spät eingreifen ist immer schlechter, als wie wenn man früh Warnsystem hat. Aber in erster Linie ist die Kabine das Territorium der Trainer. Ja? Es gibt sicherlich auch, glaube ich, mal Momente, wo man schon mal was sagen muss, um auch, glaube ich, die Trainer zu stärken, weil wenn immer nur der Trainer spricht und der Trainer spricht und der Trainer spricht, dann ist oft mal ganz gut, wenn vielleicht auch eine andere Stimme, aber es muss natürlich auch immer, ist wichtig, dass man eine Stimme spricht, weil wenn der Trainer weiß sagt und ich sage schwarz, dann kommt meistens ein schlechtes Gemisch dabei.
Aber wie oft kommt dann sowas vor in der Saison?
Das kommt, ich meine, es hat Jahre gegeben, da ist gar nicht vorgekommen. Heuer kann ich sagen, was ist ein oder andere Mal öfter, aber da bin ich dann auch so, ich versuche das dann eher immer positiv zu machen. Zum Beispiel kam ich in Schwenningen, das war ziemlich, am Anfang, das war im Oktober, da haben wir, ja, da war irgendwie so das Gefühl, die Jungs zweifeln an sich selbst. Ja, sie machen, sie tun, aber es kommt halt nichts dabei raus. Das war dann also ein typisches Spiel, das kurz vor Schluss das Spiel 3-2 verloren. Ja. Und da war mir einfach mal wichtig, ihnen auch zu sagen, hey, hört mir zu, ich weiß schon, welcher Charakter hier in der Kabine sitzt. Und ich glaube an euch, aber ich müsste auch selber an euch glauben, weil sonst nutzt das Ganze nichts. Und auch die Trainer musst du halt da irgendwann dann, sage ich mal, auch in der Kabine stärken. Das war heute vielleicht das ein oder andere Ding, aber du kannst es auch nicht so oft machen.
Weil das ist relativ Pulver früh, Christian, ne? Das ist relativ früh im Oktober. Hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, wenn ich jetzt gedacht hätte, wann geht man da
das
so rein?
Das stimmt, normalerweise schon, aber es war schon so ein Moment.
Also vom Glauben, wenn man jetzt reingegangen hätte, gesagt, pass mal auf, jetzt komme ich mit 300 Puls hier rein und muss mal kurz eine Ansage machen, weil jetzt kommt mal eine Ansage von ganz oben, damit es nicht immer nur der Trainer machen muss. Ist ja auch
aber das macht keiner mehr, oder? Oder gehst du da mit 300 Puls rein?
Nee, das kannst du nicht machen. Ja, also, ich weiß nicht, wie das jetzt woanders ist. Mein 300er Puls, den lasse ich dann lieber woanders raus.
Ja. War jetzt auch nur sehr übertrieben ausgedrückt, aber im Sinne von, dass man da ja offensichtlich schon so ein Gefühl hatte,
irgendwie ich hatte kriegt das Kollektiv Gefühl, das nicht hin. Dass die Jungs verunsichert sind, wie auch immer, und es einfach so in einem Moment war, ich glaube, da hat man dann auch ein Gefühl dafür, sie probieren eigentlich alles, aber es kommt nichts dabei raus. Ja, und,
gut, ich glaube, du merkst natürlich, wenn du diese Mannschaft auch kennst über die Jahre, bis 20 Jahre beim Club, dann hast du schon ein Gefühl dafür, wie waren die in der Meistersaison und wie laufen die in so einem Spiel auf.
Ne? Also da hat man eigentlich schon so ganz ehrlich gemerkt, das könnte schwierig werden dieses Jahr?
Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der ein oder andere mit sich hadert und zweifelt. Ja? Aber ich sage jetzt nicht, dann ist es gleich elementar besser geworden, aber das Feedback war gut, dass sowas jetzt auch gerade mal in der Phase nötig war. Haben dann auch 2-3 Spiele hintereinander gewonnen, was aber jetzt nicht unbedingt damit was zu tun gehabt hat. Aber man muss es einfach, du kannst es nicht zu oft machen, weil dann nützt sich es auch ab. Aber das eine oder andere Mal, glaube ich, tut's schon gut. Und dann ist natürlich auch die Frage, es gibt Trainer, die wollen es gar nicht, dass sage ich mal, jemand mit in der Kabine ist. Es gibt aber auch Trainer, die sagen, du, ich hätte es ganz gern, dass du dabei bist und mir das Feedback gibst, zu wie ich agiere. Ja? Und es gibt einen Spruch von einem ganz schlauen Trainer, der gesagt hat, mal, es ist eigentlich völlig egal, was die sagen, wenn wir immer da drinstehen. Es ist ganz wichtig, was sie sagen, wenn wir da nicht drinstehen. Ja?
Aber für Toni Söderman war das okay? Oder war das bei Don Jackson genauso? Wie war da das, die Absprachen?
Ich habe immer, wenn sowas muss man mit dem Trainer natürlich vorher absprechen. Weil, wie gesagt, es geht ja nicht, dass du, ist ja auch ein Territorium und es geht ja nicht, dass du dann einfach da reinspringst. Ja? Wenn er Nein sagt, dann ist es Nein, dann hat er auch seinen Grund dafür, aber das war abgesprochen. Ich habe ja immer vorher gesagt, was ich gerne adressieren würde und habe jetzt nichts gehört, dass
ihn nicht gestört okay gewesen wäre. Mikey.
Ja, es ist viel auch im Chat unterwegs, eben auch von der Community. Und unter anderem Karim Boble 2016 hat geschrieben, du hast nach der Serie gegen Bremerhaven mit Alfred Prey die Hände geschüttelt und ihm was ins Ohr geflüstert. Jetzt wollen wir natürlich Mäuschen spielen, was du ihm gesagt hast. Und natürlich, dass es auch eine sehr schöne Geste war von ihm.
Der Alfred Prey ist wirklich ein Dinosaurier dieser Liga. Ja, ist ja kürzlich auch erst 70 geworden. Ich habe ihm gratuliert und habe gesagt, dass ich kaum jemanden mehr wünsche wie ihm, auch wenn es selber so wehtut, weil die Arbeit, die er da in Bremerhaven jetzt über die Jahre geleistet hat, vom, sage ich mal, belächelten Aufsteiger damals zu einer jetzt wirklichen Spitzenmannschaft. Das ist sensationell. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ist ja nicht nur der Alfred, jetzt auch der Furchi mit dabei, ja, der, glaube ich, da auch einen sehr guten Input hat. Alex Sulzer, finde ich, sensationell, wird, glaube ich, ein ganz großer Trainer dieser Liga werden. Und über Thomas Popisch, glaube ich, haben wir schon genug gesagt. Auch er, glaube ich, hat über die Jahre da absolut seine Fußabdrücke hinterlassen. Mhm. Und der Alfred ist einfach ein herzensguter Mensch, ein immer ehrlicher Mensch. Und ja, habe ihm auch alles Gute für die Finalserie gewünscht. Aber habe ich allerdings auch den Eisbären, ja, mit denen ich auch ein sehr gutes Verhältnis habe. Also, liegt bei 50-50, soll der Bessere gewinnen. Ne?
Hast du trotzdem auch so ein Gefühl bei Bremerhaven, dass sich da in der Saison sowas zusammenbraut mit diesem Abschied von Thomas, mit diesem 70. von Alfred, der auch sagt, keiner nimmt es ihm natürlich ab, dass er kürzer treten will, aber im Hintergrund wird er schon noch bleiben. Aber das sind ja so emotionale Sachen, die sich da abspielen in und um Bremerhaven, wo du sagst, eigentlich muss ja dieses Fairy Tale so ein Ende finden. Hast du dieses Gefühl auch bei denen?
Also wenn du einen Film drehst, kannst du nicht oder besser drehen. Besser, und ja. Die Berliner werden mir das jetzt verzeihen, aber das riecht extrem nach Happy End. Ja. Und vor allem auch die Stadt, wenn man das dort. Man, wir sind ja auch immer einen Tag vorher angereist. Ja, die Stadt ist sowas von im Fieber. Wie damals, sagen wir, bei Atlanta Bergamo, wo die in der Champions League marschiert sind, ja, so fühle ich das gerade in Bremerhaven. Ja, also manchmal auch ein bisschen überemotional, aber es gehört ja auch dazu. Aber ich muss sagen, ja, der Weg.
Ja, wir hatten sowas in der DEL ja auch lange nicht mehr. Ich meine, Ingolstadt 2014, ja, war so diese...
Ja, aber war ja auch nicht so der Underdog, genau, weil die ja genau. Vor der Saison damals viel höher
genau.
Bewertet wurden.
Deswegen, ich denke mir auch mal, was ist diese Fishtown-Story in der DEL? Wie kannst du das vergleichen? Und das Einzige, obwohl die auch eine super Mannschaft hat, war damals Krefeld. Vielleicht so ein bisschen.
Ja, wobei man sagen muss, Krefeld damals mit Purdy und Co., ja, die hatten schon auch ein paar
genau, Strategen. Aber von der Tabelle waren die absolut, halt nur die Sechster damals.
Sechster, und alles.
Genau. Ja, ja. Aber das ist so das Einzige, vielleicht ansonsten, das ist so ein Unikum irgendwie, ja, ja. Oder?
Nee, und man muss aber auch sagen, im letztes Jahr war es ja Viertelfinale, ja, da waren wir auch schon 2-0 hinten.
Ja.
Das war auch schon eng, ja, das hätte auch auf die andere Seite fallen können. Und die haben sich einfach...
Obwohl ihr dann, glaube ich, nur noch 3 Tore zugelassen habt in den 4 Siegen. Ne? Das war dann doch schon noch souverän mit dem 4-2. Ne?
Das dritte Spiel war dann auch so, sag ich mal, so ein Wegweiser, wo man halt einfach auch mit der Galligkeit dann, sag ich mal, das, glaube ich, war 7-2 oder 7-1. Aber auch das Spiel danach dann in Bremerhaven war wieder unheimlich eng. Und wenn das auf die andere Seite fällt, kann es da schon für die ziemlich weit gehen. Und was sie halt noch haben... Sie haben einen brutal stolzen Stamm in der Mannschaft. Ja, also der Karawanken-Express. Das ist ja auch immer sowas, wo ich sage, ja, jeder, gefühlt weiß jeder, was sie machen.
Aber keiner kann es
verhindern. Aber du kannst es schwer verhindern, weil der Wille so unheimlich groß ist. Also ich meine, ich kenne den Jan Urbers damals. Seine erste Deutschlandstation war damals bei uns, 2013, 14. Das ist ja erstmal das ist eine Maschine. Ja? Und wie sich der aber jetzt auf die Jahre über weiterentwickelt hat, das ist die Story. Also ich glaube schon, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Und wer es nicht tut, der sollte diesen Fehler nicht machen, weil sie sind auch nicht zu Unrecht Erster nach der Hauptrunde gewesen.
Ja, wir wissen ja, wo die Ersten der Hauptrunde am Ende dann in den letzten Jahren immer gelandet sind, nämlich meistens mit dem Cup in der Hand. Also dieser emotionale Punkt, den Basti gerade auch angesprochen hat, so diese Geschichte drumherum, könnten die paar Prozent sein, wo du jetzt auch sagen würdest, das könnte denen ein bisschen mehr bringen als Berlin, ohne Berlin natürlich was wegnehmen zu wollen, weil wir wissen, das ist der Rekordmeister.
Könnte es am Ende ausmachen, aber bei den Eisbären muss man natürlich auch sagen, ist wahnsinnig viel Erfahrung im Kader, die auch schon Finals gewonnen haben. Ja, und am Ende ist vielleicht eine Floskel, aber das Momentum wird eine große Rolle spielen. Ne?
Ja. Wir haben es auch gerade gesehen, übrigens, es wird ja, gerade eingeblendet, ne? Damit wir es schon mal sagen.
Genau,
Mittwoch 19 Uhr, Finale 1, ne? Fishtown eröffnet zu Hause gegen die Eisbären Berlin. Das Ganze natürlich dann live bei uns beim Magenta Sport. Übrigens mit, deshalb 19 Uhr, 30 Minuten Vorberichterstattung. Also
wir gehen
auch schon all in. Ja, du auch.
Ich bin oben weg.
Ja, pass mal auf, dich binden wir schon da ein.
Pommesbude, du weißt Bescheid in Bremerhaven.
Ja, es soll die besten Pommes
laut in der Kai Horst
Penny DL geben.
Laut Kai Horst.
Ja, das stimmt. Und sie sind wirklich gut, so viel können wir verraten.
Ja.
Du hast aber noch eine Frage gerade, oder?
Ja, weil wir jetzt mit Christian über Fischstadt auch gesprochen haben und Berlin auch nicht zu kurz kommen lassen. Nee. Nur so ganz kurz. Hast du auch das Gefühl, wenn du so ein bisschen verfolgst, das ist mein Gefühl zumindest bei Berlin, so alles rausgeholt haben die noch nicht bis jetzt?
Ja, wie gesagt, sie haben einen sehr tiefen Kader, ja, also sehr viel Qualität. Wenn man die vierte Reihe anschaut mit Velieu, ja, und dann teilweise, glaube ich, war zuletzt sogar der Baron und na, ist eine Top-Mannschaft, ist ausgeglichen. Ich muss ja jetzt ehrlich sagen, ich habe von den Playoffs von Berlin jetzt noch nicht so viel gesehen, immer nur mit so ein bisschen einem Auge. Mhm. Ich glaube, die Straubing-Serie war auch enger, als es das Ergebnis vielleicht aussagt. Vor allem, was ich gehört habe, die ersten drei Spiele muss Straubing schon richtig auch am Drücker gewesen sein. Aber auch da, sie haben immer die richtige Antwort gehabt. Ja? Und wie gesagt, sie haben genügend Spieler auf jeden Fall, die Berliner, die wissen, wie man so eine Finalserie spielt, wie man sie gewinnt. Und ja, wird ein spannendes Finale.
Ja.
Leider ohne uns, aber wir werden es uns anschauen.
Und wir wollten natürlich auch über die Straubing Tigers reden, weil du sie gerade erwähnt hast, auch mit dieser sehr, sehr engen Serie. Wir haben da ja auch einige Spiele verfolgt. Jetzt fehlt der Sandro immer noch. Er wird auch nicht mehr kommen, weil er immer noch flach liegt und deshalb immer noch gute Besserung. Aber wir können ihn natürlich mal hören. Denn selbstverständlich hat er sich ja nach dem letzten Spiel, nach der Niederlage dann in Berlin geäußert am Mikrofon. Und ich glaube, das war für ihn natürlich dann mit erstmal Karriereende in der Penny DL auch ein sehr trauriger, aber auch emotionaler Moment.
Ja, ich glaube, das wird ein bisschen schwierig für mich. Wie gesagt, ich kann keinen von meinen Jungs einen Vorwurf machen. So viel Herz, so viel Charakter. Das ist einfach ja, unbeschreiblich. Und ich hätte meine letzte Saison nicht besser ausmalen können, mit Wetterdruck da drin. Es ist irgendwie ganz schwer, irgendwie die richtigen Worte zu finden, weil da drin ist jeder am Flennen. Und ich hätte es jedem einfach so gegönnt, einfach. Jeden von uns, jeden Fan, einfach den Verein, der Stadt. Aber trotzdem, glaube ich, können wir wirklich mit der hohen Haut rausgehen. Die Jungs spielen nächstes wieder Champions League. Die dürfen zum Spengler Cup fahren. Also die haben wirklich ein Mordsprogramm. Und ich glaube, da kann ganz Straubing stolz auf uns sein.
Ja, eher auch auf sich, ne? Mit
über dem 700
Spielen. Ende dieser Penny-DL-Karriere nochmal. Also nochmal gute Besserung. Und er hat es ja gerade auch angesprochen. Ist ja einiges drin für Straubing nach einer tollen Saison. Die wollten ja auch diesen Schritt endlich mal wieder machen, ne? Über dieses Viertelfinale rauskommen. Hat dann funktioniert mit dem Halbfinale. Logisch ist auch bei jedem Sportler, dann willst du auch den Weg bis zum Ende gehen, ist ja ganz klar. Das wollen die zwei Mannschaften, die jetzt noch drin sind, auch. Weil er das gerade sagte mit Champions Hockey League. Auch da nochmal, wir denken jetzt auch, okay, die neue Saison, der gereizte Bulle, der ist natürlich besonders gefährlich für die Konkurrenz jetzt, auch für das, was ihr euch vornehmt. Aber in der neuen Halle ohne Champions Hockey League, wie sehr wird das fehlen?
Ja, fehlt sehr. Ich meine, es ist bei uns ja, kann man sagen, schon fast zur Gewohnheit geworden. Wir waren die letzten 9 Jahre dabei, haben dort auch tolle Erfolge schon feiern können. Wenn ich nur ans Finale denke in 2019, das sind Momente, die sind auch für die Ewigkeit. Aber auch das wird, wie es Sebastian vorhin gesagt hat, die Enttäuschung muss man in die Motivation umsetzen. Und das ist natürlich wieder eins der ganz großen Ziele auch für nächstes Jahr. Es wird fehlen, weil erstmal die Spiele auf einem sehr hohen Niveau sind. Ja, ich sage mal, eine bessere Preparation kannst du eigentlich nicht haben dann für die wichtigste Zeit des Jahres.
Man muss man in der Halle ja auch dann anbieten sozusagen. Klar, da gehört ja auch so ein bisschen zum Marketing dazu. Ne?
So ist es. Aber wie gesagt, auch da haben wir uns heuer wahrscheinlich zu Recht nicht qualifiziert, weil wir einfach nicht konstant genug waren. Und das wird sicherlich wieder eins der Ziele im nächsten Jahr sein, da dabei zu sein. Aber auch das war natürlich ein Thema, weil wir uns da schon erstmal zurechtfinden mussten, jetzt da nicht dabei zu sein. Ja. Und es ist natürlich auch eine ganz andere Saisonvorbereitung, die du jetzt hast, als wie
sonst. Ändert für euch komplett alles, weil die Vorbereitung ja immer nur auf Champions Hockey League eigentlich ausgerichtet war.
So ist es, aber wir versuchen, das kann ich jetzt schon mal sagen, die Champions Hockey League ein bisschen zu simulieren. Ja. Gegen gute internationale Clubs zu spielen und dann wieder hoffentlich nächstes Jahr dabei zu sein.
Ja. Und weil wir bei der Halle sind, müssen wir jetzt nochmal drauf kommen, auf das Eröffnungsspiel natürlich.
Absolut. Gute internationale Clubs ist dann
super. Gute internationale Clubs mit den Buffalo Sabres, die kommen zur Halleneröffnung nach München. Das ist echt national und ich finde auch international ein großes Ding. Wie bekommt man so einen Club?
Ja, da muss man wirklich unsere Führungsspitze, um René Dimter und Rupert Samorski, ein Olli Wesp, großes Lob aussprechen, die da sehr hartnäckig waren, Ist nicht ganz so einfach, also du rufst es dann nicht einfach
mal. Bei Buffalo
rufst jetzt nicht einfach mal bei Buffalo, sondern es läuft alles über die NHL und da muss man sagen, haben sie sich wirklich enorm ins Zeug gelegt, aber das war uns auch sehr wichtig, zur Eröffnung da einen richtigen Wumms zu haben. Dass es dann auch noch Buffalo wird, ist natürlich.
Ihr hattet da keinen Einfluss drauf und konntet irgendwie sagen, sondern die sagen schon, wir schicken euch die.
Man kann da sicherlich seine Wünsche äußern, aber was dann dabei rauskommt, ist dann vielleicht ab und zu auch mal was anderes. Mhm. Ja, aber wie gesagt, dass dann das mit Buffalo und mit JJ gebürtig wird. Jetzt hoffen wir natürlich, dass die sich auch dann auch einigen. Ja,
dass der noch in Buffalo spielt.
Dass der noch in Buffalo spielt, aber davon gehen wir jetzt mal fest aus. Und dann, glaube ich, wird es ein absolutes Highlight. Und mit so einem Knalleffekt, das war uns eigentlich dann schon auch wichtig, dass wir die Halle öffnen.
Ja, also ich glaube, da kann sich jeder Eishockey-Fan, der Karten bekommt, mega drauf
freuen. Du hast jetzt die Chance, du wolltest dich von Christian einladen lassen zu dem Spiel. Hat er wirklich gesagt, dass ihr noch nicht da wart?
Kannst du jetzt hier sowas nicht inoffiziell
machen? Doch, natürlich haue ich das mit dir raus.
Nein, natürlich gehe ich dahin, ein Ticket verkaufen, kaufe ganz offiziell ein Ticket. Was kostet eins? Mal gucken, ob es im Budget drin ist. Dem Tag. Ja, es könnte sein natürlich. Wenn es ganz schlecht läuft für mich, muss ich da arbeiten. Genau, ja. Dann kann man das sogar noch bezahlt schauen vielleicht. Ja. Ja, manchmal, ne? Augen auf bei der Berufswahl, ja, sage ich mal. Also auf jeden Fall, Scherz beiseite jetzt,
und ein super Event. Da ist jetzt auch alles, Stadion und so, das passt jetzt alles, das wird auch rechtzeitig?
Ja, davon gehe ich fest aus. Also auch wenn man sieht, wie sich wirklich die letzten Wochen
ist ja kein Flughafen,
die Dinge entwickelt, ne, haben.
Naja, aber ihr hattet ja die Probleme mit der Brandstiftung letzten Sommer.
Ja, das war natürlich so schon alles, Nerv und Zeitraum, ja, aber absolut alles im Plan. Das Ziel ist, dass man am 1.8. mit der Trainingshalle eröffnet. Jetzt haben wir ja dann drei Trainingshallen. Das ist eigentlich auch, sagen wir, eines der Prunkstücke dann, ja, was vor allem für den Nachwuchs sehr, sehr, sehr wichtig sein wird. Ja. Wir gehen von einer Eisfläche jetzt mit der Arena auf vier. Ist schon ein Quantensprung. Und ab 1.8. ist die Timeline, dass wir da drin starten. Mhm. Und wie gesagt, und dann im September machen wir erst ein paar Auswärtsspiele und dann starten wir gegen Buffalo bei uns im SAP Garden. Hoffentlich in eine sehr erfolgreiche Saison.
Da kommt noch eine Frage gerade im Chat rein, finde ich auch ganz interessant. Welche Eisflächenmaße denn die Arena hat? Oder die unteren
Eisflächen? Wir haben ganz normale Maße. Wir könnten allerdings auch auf kleiner umbauen, aber bewusst sind wir jetzt erstmal bei 30.
Heißt auch internationale Turniere und alles möglich.
Absolut.
Okay, ja. Das ist flexibel in so einer topmodernen Arena. Ja. Spannend, also da freuen wir uns auf jeden Fall drauf und das Besondere ist ja eigentlich, Christian, dass wir jetzt schon lange talken und der Name ist, glaube ich, bisher einmal gefallen, vielleicht zweimal, wenn ich mich nicht verhört habe, Don Jackson. Wie ist seine Aufgabe weiterhin? Inwieweit wird er euch auch die nächste Zeit natürlich in seiner Funktion auch für die neue Saison begleiten?
Ich glaube, der Don Jackson ist für unsere gesamte Organisation ein Riesengeschenk. Wir sehen ihn alle so wie den Papa. Ja. Don ist unheimlich hilfsbereit, hilft überall, wo er kann. Wenn ich jetzt überlege, gestern zum Beispiel auf dem Weg nach Klagenfurt zum Finale Klagenfurt gegen Salzburg, bin ich an der Akademie vorbeigefahren, dann schaue ich auf die Eisfläche, dann springt der Don Jackson mit der U16 rum. Ja. Fährt er halt einfach hin, fragt den Trainer, ob er mit aufs Eis gehen kann und versucht einfach sein Wissen, das er über Jahrzehnte gesammelt hat, wirklich an alle weiterzugeben. 3 Stunden später ist er dann in Klagenfurt wieder neben mir gesessen. Ja, also war auch plötzlich wieder da. Das ist nur so ein Beispiel. Ja, der Don ist einfach einer, den musst du mögen, weil er einfach mal ein unheimlich toller Mensch ist. Mhm. Aber auch dieses Eishockey-Fachwissen, das er hat, das ist einfach fast unerreichbar, glaube ich.
Wenn du sagst, dass der Don immer noch so aktiv ist, ist es für ihn trotzdem okay, dann praktisch nur noch zweite Garde zu stehen, nicht mehr so im Fokus, sondern wirklich im Geheimen sozusagen weiterzugehen?
Absolut, er genießt es. Der genießt es. Er macht ja immer noch Video und whatever. Er genießt jeden Tag Eishockey. Ja, und das hält ihn, sagt er immer, auch selber jung, ja, und frisch. Und die Trainer nehmen das auch sehr, sehr gut an. Ja, weil, wie gesagt, der Don ist so ein Mensch, den kannst du Tag und Nacht, weil Don steht oft schon sehr früh auf. Ja,
geht auch sehr spät ins Bett, weil er NHL viel schaut.
So ist es. Ja. Manchmal frage ich ihn auch, wann er schläft. Er sagt, er macht immer so zwischendurch. Ja. Den kannst du halt auch über alles fragen. Und er versucht immer Hilfestellung zu geben. Und Das ist ja auch ein Unterschied zum Beispiel, weil ich weiß ja noch, es war ja mal damals so ein bisschen, und klar, auch die Frage war berechtigt, was macht es jetzt mit einem Toni, wenn da plötzlich der Don, wo jetzt zum Beispiel der Packer dann ausgefallen ist und der Don dann mit ausgeholfen hat. Das haben wir übrigens dann, das Spiel war am Sonntagnachmittag und in der Früh haben wir das entschieden und der Don war sofort bereit, das auch zu machen. Das ist ja, finde ich, immer so ein bisschen ein Unterschied, wenn da jetzt jemand da ist und vielleicht sich erhofft, wieder irgendeinen Job zu bekommen oder wieder selbst an der Bande stehen zu können oder sonst was. Beim Don ist es ja so, da weiß man, der will nur was transferieren, der will dir nur helfen. Das ist ein riesen Unterschied, als wie wenn du jemanden da hast, wo du sagst, okay, ich weiß jetzt nicht, ob der selber wieder, vielleicht will er selber wieder machen oder whatever. Und das ist ein riesen Unterschied.
Das ist ein interessanter Punkt, Christian, dass du das nur ansprichst, weil das war ja auch natürlich ein Kritikpunkt medial, auch von uns übrigens, ehrlicherweise. Ne? Wir haben da ja auch viel drüber, auch in dieser,
wir haben jede Meinung kurz, ist berechtigt.
Ja, ganz kurz, ich komme da drauf, weil wir auch darüber gesprochen haben in dieser Sendung und die Frage ja dann eigentlich war, so wie du das jetzt argumentierst und erklärst, wird da ja ein Schuh draus? Macht das Sinn, wenn man den Typen so gut kennt, Don Jackson, wie ihr das jetzt tut, natürlich über die vielen Jahre? Ich glaube, da draußen wusste es natürlich nicht jeder. Und dann hat man diese Vermutung. Ist ja normal. Deshalb eigentlich nur die Frage, so würdet ihr das vielleicht im Nachhinein jetzt anders kommunizieren wollen? Oder habt ihr einfach die Fragen nicht verstanden? Kann man die nicht verstehen, wenn man den so gut kennt? Beziehungsweise hätte man ihm vielleicht das kurz erklären lassen sollen, zu sagen, pass mal auf, ich bin hier nur das Helferlein mit einer unglaublichen Qualität und that's it. Hätte man den Deckel da vielleicht drauf machen können oder dann hätten wir auch vielleicht
das die Kritik nicht geäußert? Hätte, wenn und aber ich sage zum Beispiel immer, wenn du, da machst du vielleicht dann wieder anders Fass auf. Ja, dann wird wieder darüber das. Für uns war das überhaupt kein Thema, weil wir im Innenverhältnis halt einfach das auch so gelebt haben.
Und aber habt ihr verstanden, dass das komisch
ist? Natürlich, ja, wie okay. gesagt, man kann ja, und das ist ja auch, das ist immer im Eishockey gesagt, wenn es dann heißt, ja, jetzt haben sie dreimal verloren, jetzt geht der und der nicht mehr zum Interview oder sonst was. Mhm. Das gehört doch alles dazu. Mhm. Und ich sage mal, auch kritische Fragen gehören doch bei uns zum Geschäft. Ihr macht ja auch nur eure Arbeit. Ja, und ihr müsst ja auch für die Leute da draußen, die es vielleicht aus irgendeinem Grund nicht verstehen, die Fragen stellen. Ja. Was das wir dann antworten, genau. Das überbleibt ja wieder uns. Ja. Ne? Und wie ich damals auch gesagt habe, vielleicht ein bisschen gereizt, mir ist das wurscht, was die da draußen sagen. Mhm. Wir wissen, was wir machen. Wichtig ist immer, dass das Innenverhältnis stimmt. Und wie gesagt, jetzt nochmal auf den Don. Das ist ein Geschenk, jeden Tag mit ihm arbeiten zu können. Mhm. Und ich hoffe, dass er das noch einige Zeit machen kann.
Aber das heißt, Don bildet auch einfach weiter auch Coaches und Mannschaften aus im Gesamtkonstrukt.
So ist es. Ich habe ihm eigentlich den Titel gegeben, Coaching Development. Ja? Der hat zum Beispiel im Juli waren alle unsere Akademiemannschaften in Tampere auf dem Turnier. Don Jackson mit dabei bei der U16, mit an der Bande. Die anderen Trainer, sage ich mal, mit unter die Flügel genommen. Ich meine, da kann man sich ja teilweise gar nicht vorstellen, was dann da los war. Haben die ganzen Eltern angerufen und gesagt, unser Bub erzählt uns da irgendwelche Geschichten, dass der Don Jackson dabei gewesen wäre. Das stimmt doch nicht. Das ist ja, also für die Jungs natürlich auch ein Highlight, aber er nimmt die Trainer wirklich an der Hand. Und das Gute beim Don ist ja, dass er so nahbar ist. Ja? Es ist jetzt nicht so, dass das eine Lichtgestalt ist, wo jeder Angst hat, mit ihm zu reden, sondern es ist eine Lichtgestalt, die jeder liebt. Ja? Und am Anfang musste man sicherlich den einen oder anderen dazu bewegen, dass er auf den Don zugeht, weil vielleicht die Scheu schon ein bisschen da war. Aber das ist jetzt völlig verflogen. Und auch wenn der Don zwischendurch dann einmal wieder in Nordamerika ist, die Telefondrähte glühen. Ja, und auch die beiden Pro-Trainer, sagen wir mit dem Toni. Toni hatte natürlich auch den Vorteil, dass er den Don auch schon länger kennt, weil er unter ihm also gar noch gespielt hat. Und dann auch, sage ich mal, seine ersten Trainerschritte unter dem Don gemacht hat. Oder auch der Oliver David in Salzburg. Wenn ich sehe, wie der strahlt, wenn der den Don sieht, das ist einfach, das passt. Ja. Und nochmal, ich glaube, es ist ein Unterschied, jemanden da zu haben, wo man in Anführungszeichen Angst haben müsste, oh, der könnte jetzt wieder auf die Idee kommen, mir meinen Job wegzunehmen. Oder jemand ist, der die Hilfestellung.
Ja, klar, und vielleicht ein letztes Mal noch auf diese Sache auch einzugehen. Wie habt ihr das der Mannschaft damals gesagt, dass der Don plötzlich wieder da ist? Oder wie hat die Mannschaft das so aufgenommen?
Das war auch ein Vorteil, sage ich mal, dass der Don ja auch öfter da war. Ja? Und auch öfter mal, sage ich mal, in der Kabine war, mit den Jungs geredet und so. Mhm. Und die haben sich einfach damals gefreut. Ja? Also, weil Don ist ja auch einer, also ich glaube, mir fällt keiner ein, es wird keinen geben, der irgendwas Schlechtes über Don Jackson zu sagen hat. Und da freust du dich natürlich. Ja? Man hat Erfolge mit ihm gefeiert, hat auch Tränen mit ihm vergossen. Und jetzt ist er da. Ich habe gesagt, das ist wie so, jetzt bitte nicht falsch verstehen und hoffentlich der Don auch nicht. Es ist wie so, wenn der Großvater da ist und dem Ganzen Halt gibt. Mhm. Ja. Aber die haben das verstanden. Also was war's verstanden? Vielleicht war der eine oder andere dabei, kann jetzt nicht in die Köpfe reinschauen. Vielleicht war der eine oder andere, also, aber was ist jetzt los?
Aber es gibt ihm natürlich auch eine andere Note, wenn Don sowieso schon die ganze Zeit
ganz dann genau, wieder da ganz war. Genau. Das ist ja auch der Unterschied. Wenn der jetzt einen Tag vorher eingeflogen wäre, dann sagt jeder, ja, was ist jetzt los? Aber das war ja nicht der Fall. Ne?
Dann vielleicht vorausblickend, Christian, was wünschen Sie sich oder was wünschst du dir? So waren wir gerade von Toni Söderholm für das, was jetzt kommt, auch in der Zusammenstellung des Kaders natürlich, in der Planung der neuen Saison. Und was erwartet ihr auch von ihm?
Ja, ich glaube, die Erwartung ist klar, wir haben die höchsten Ziele. Ja, aber ich glaube, da ist es einfach auch mal wichtig, Geduld zu haben. Ja, und nicht immer gleich. Darum habe ich ja zum Beispiel gesagt, ich muss jetzt erstmal bei mir anfangen und dann schauen, weil es ist immer ganz einfach, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen und sagen, das hat nicht gepasst oder das hat nicht gepasst. Auch das ist eine Gemeinschaftssache. Ich hoffe einfach, dass der Toni mutig bleibt, seine weiteren Schritte geht und dass wir eine erfolgreiche Zukunft miteinander kreieren können. Wie gesagt, wir analysieren jetzt sehr viel und dann werden wir sehen, was am Ende dabei rauskommt, wie wir, sagen wir, die Zündschnur dann zünden Richtung Motivation in die Zukunft.
Und wann beginnt euer Projekt, das ja schon lange begonnen hat, aber jetzt so richtig, jetzt zieht auch mit der Geschäftsstelle komplett in die neue Arena und alles ein? Oder ist das schon im Gange?
Nee, das ist jetzt wirklich seine neue Heimat. Da freuen sich übrigens die Mitarbeiter auch unheimlich, weil momentan muss ich sehr, sehr viel vorstellen. Wir haben ein Office in Schwabing, dann haben wir Teil-Office auf der Baustelle und der Sport ist mehr im Stadion, also es ist schon alles so ein bisschen zerrissen. Mhm. Und wir hoffen, dass wir dann mit Trainingsbeginn dann auch dort komplett einziehen können. Das ist übrigens das erste Mal dann auch, dass alle Mitarbeiter unter einem Dach sind. Und dann auch noch im Stadion. Ich glaube, auch das ist schon nochmal was Besonderes und vereinfacht auch das eine oder andere.
Schafft auch Identifikation mit der neuen Heimat natürlich.
Absolut, absolut. Und für alle dann eine komplett neue Motivation.
Absolut. Und ich kann euch auch sagen, für euch glaube ich jetzt auch richtig gut. Also ihr werdet sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen vorfinden.
Haben wir noch mehr Spaß beim Arbeiten,
oder? Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, ihr werdet so viel Spaß haben wie noch nie in eurem Leben.
Okay. Ich habe eine Sache angemerkt, aber dazu
vielleicht
später mal mehr.
Da freuen wir uns drauf. Christian, dann sind wir auch fast durch und sagen jetzt schon mal Danke. Aber wir wollen natürlich auch noch einen Satz verlieren. Und ich glaube, da bist du auch ein passender Gesprächspartner in der Vision, die es vielleicht ja auch gibt rund um Red Bull Eishockey. Und wir nehmen einfach nochmal kurz unsere Gesprächspartnerin mit rein. Ich habe es ja angekündigt, von der deutschen Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft. Franziska Feldmeier ist bei uns, heute angekommen mit dem Flugzeug. Und sie darf natürlich jederzeit jetzt mal kurz hier bei uns ins Studio reinkommen mit Platz 6. Ich würde mal sagen, wir machen einfach einen Applaus. Ja, klar. Grüß dich. Schönen Abend.
Bitte.
Danke. Nimm Platz.
Gratuliere.
Danke.
Ich glaube, das kann man auch tun. Ich glaube, es war euer bestes Abschneiden, Franzi, seit 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also Respekt. Wir werden über das eine oder andere, was im Turnier so verlaufen ist, gleich auch noch sprechen. Aber wo wir den Christian da haben, jetzt kannst du ihm natürlich direkt mal sagen und direkt die Frage stellen, ne, ich habe es jetzt formuliert, aber du darfst es gerne so weitergeben. Was ist eigentlich mit Frauen-Eishockey beim RC Red Bull München? Wäre das eine Frage, die du stellen würdest?
Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Ich meine, wir haben schon in der Vergangenheit drüber geredet. Wir brauchen letztendlich die großen Vereine. Mhm. Und ich denke mal, München ist ein großer Verein, auch jetzt mit den Bedingungen. Natürlich stellt sich die Frage.
Mhm. Wäre das ein Verein für dich?
Ja, auf jeden Fall. Es ist Heimat.
So, brauchen wir ein Stück Papier? Dann machen wir das hier schon mal klein. Aber Christian, ganz ehrlich jetzt gesagt, ist das etwas, was natürlich auch bei euch auf der Agenda ist, in naher Zukunft perspektivisch, weil es ja auch etwas ist, was gerade ein absolutes Thema ist, auch in der Gesellschaft natürlich.
Unbedingt. Und ich kann sagen, nicht nur jetzt seit diesem Jahr, aber es ist bei uns immer so, wir wollen die Dinge richtig machen. Jetzt haben wir dann erstmal die Infrastruktur dafür.
Ja.
Und wir sind schon in mehreren Gesprächen, also muss ich jetzt auch sagen, wir waren Thema Damen, also schon gewisse Laien auch, haben uns da gewisse Expertise jetzt auch mal angehört. Und wir wollen natürlich jetzt auch über die nächsten Jahre die richtigen Schritte machen. Und man, wenn man leider mal schaut, wie viele Mädels in Bayern den Eishockeysport ausüben, dann muss, finde ich, ist es auch wichtig in der Landeshauptstadt oder vielleicht hoffentlich beim führenden Club in Bayern, das werden wir jetzt alle anderen Bayern hoffentlich verzeihen, das Thema Damen-Eishockey anzugreifen. Aber wir wollen es richtig machen. Wir wollen jetzt nicht einfach irgendwie, sagen wir, was aus dem Boden stampfen, sondern wollen uns gut informieren, was zu tun ist, werden uns viel anschauen und ja, dann werden wir uns nochmal unterhalten. Ne?
Klingt gut. Ja. Dann freuen wir uns auf das, was kommt. Vor allem natürlich auch beim BHC Red Bull München in der kommenden Saison. Christian, alles Gute für die Planung, das richtige Händchen für die Entscheidung und natürlich dann mit Volldampf in die neue Saison. Wir sind sowieso wieder mit dabei und freuen uns natürlich auf das besondere Spiel.
Vielen Dank.
Euch dann hätten sich Serge einlädt.
Nein, ich bin ja vielleicht da.
Die Message ist schon angekommen.
Ja, alles gut.
Ich wünsche euch viel Spaß im Finale und auch nochmal danke für das, was ihr das ganze Jahr über macht. Ihr habt den Eishockeysport, finde ich, auch mit auf eine andere Ebene gehoben. Die Zahlen geben euch ja auch recht und schönen Sommer wünsche ich euch.
Danke dafür.
Schönen Sommer. Und dir noch viel Erfolg.
Danke.
Und danke für den Austausch. Hat Spaß gemacht. Wir hätten noch zwei Stunden reden können, aber jetzt.
Passt dir alles. Danke, Christian. Schönen Sommer.
Genau.
Mike, servus.
Also, soweit Christian Winkler. Und jetzt. Franziska. Nochmal herzlich willkommen.
Klasse.
Ja.
Um 10 heute früh gelandet und jetzt schon hier im Studio.
Genau.
Ja,
wie Jetlag bist du denn noch?
Ich glaube, wir sind 20 Stunden insgesamt unterwegs gewesen. Also war schon lang, aber ich habe vorher noch ein paar Stunden geschlafen, dann geht das schon.
Wie war das Reiserouting?
Wir sind mit dem Bus von Utica nach New York zum JFK gefahren und dann direkt nach München geflogen.
Und nach dem Erfolg hat Queenie, glaube ich, auch alles First Class gebucht.
Ja, genau. Ja, cool. Also, dann nimm uns mal ein bisschen mit, erstmal in das Erlebnis Weltmeisterschaft, wir haben es gerade gesagt, 6. Platz. Ihr wolltet ein bisschen mehr, wir kommen auch vielleicht gleich zu dem, was hätte daraus resultieren können für euch. Aber am Ende waren sich ja erstmal alle einig, wir haben eine coole WM gespielt, wir haben in der Gruppenphase dominiert, ich glaube sogar mit 13-2 Toren, wenn man die Ergebnisse mal nicht zusammen addiert. Habt unter anderem Schweden geschlagen in der Vorrunde. Was war das für eine Weltmeisterschaft für dich, aber auch für euch?
Ja, also erstmal, es hat natürlich mega Spaß gemacht und klar, wenn du das jetzt so sagst, klar, es war eine sehr erfolgreiche WM und das ist immer noch ein bisschen schwer zu verstehen, halt gerade wenn man dann das Spiel gegen Tschechien anschaut, das so knapp ausgegangen ist und jetzt auch das Spiel um Platz 5 gegen die Schweiz. Aber ich sag mal, generell war es eine gute WM, wo wir auch drauf aufbauen können und ich denke auch, letztes Jahr war es schon eine recht gute WM und es ist einfach auch schön zu sehen, gerade wenn man schon länger dabei ist, dass wir halt keine Eintagsflieger mehr sind, sondern dass wir da oben halt auch mitspielen können und dahin gehören.
Wie war denn eure Herangehensweise vor dieser Weltmeisterschaft? Was war eure Zielsetzung?
Also ich denke mal, für uns war ganz klar, wir wollen ins Viertelfinale. Zudem natürlich auch, dass sobald man ja das Viertelfinale nicht erreicht, ja automatisch auch zwei Mannschaften in die Division 1A absteigen. Aber ja, unser Fokus war auf jeden Fall das Viertelfinale und von da an, alles ist möglich. Ich meine, es ist immer noch, im Eishockey ist generell alles möglich.
Jetzt hast du ja auch, glaube ich, ein wichtiges Tor beigesteuert. Wir gucken natürlich nochmal drauf. Haben wir ja da, weil war ja alles live und kostenlos zu sehen bei Magenta Sport und Mikey at the Turntables holt das Tor nochmal gegen Schweden raus zum durchaus wichtigen 1-0-Erfolg. Das ist ja so eine Mannschaft, die man schlagen kann, nicht zwingend muss. Aber ihr wisst natürlich, die habt ihr drauf. War das eigentlich auch so ein Spiel, wo ihr gewusst habt, auch wenn es am Ende im Viertelfinale dann nicht gereicht hat, aber das bringt uns wieder einen Schritt näher. Das war schon wieder so ein Step in die richtige Richtung für das deutsche Frauen-Eishockey. Natürlich auch bei einer WM, weil die Mannschaft bei einer WM zu schlagen, ist was anderes, haben sie dann vorbereitet.
Richtig, ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, Schweden war auf jeden Fall, sag ich mal, der stärkste Gegner in der Gruppe und demnach auch natürlich umso cooler, dass wir sie geschlagen haben. Und ja, ich meine, Schweden hat die beste europäische Frauenliga Und demnach spielen da natürlich auch sehr gute Spielerinnen. Und da fühlt es sich natürlich auch nochmal besser an, wenn man dann gegen Schweden gewinnt und dann halt als Gruppensieger ins Viertelfinale einzieht. Und ja, ich glaube, Schweden liegt uns auch ganz gut. Das haben wir letzte WM schon gezeigt. Und man muss auch natürlich sagen, Sandy hat auch einen absolut starken Job gemacht.
Sonderabstreiter im Tor. Ne?
Du hast ja selbst auch in Schweden gespielt, deswegen da auch ein bisschen heimisch gewesen. Was unterscheidet denn das Frauen-Eishockey in Schweden jetzt zu dem in Deutschland zurzeit?
Also generell von der Struktur her ist es so, dass ich sag mal, die meisten oder fast alle Frauenvereine, die, wenn man die jetzt nennen würde, würden die dem, ja, sag ich mal, dem Eishockey-Fan schon was sagen, weil das halt alles
gewohnt. Du warst in Linköping.
Genau.
Die haben auch eine sehr, sehr gute Mannschaft in der ersten Liga in Schweden.
Der normale Mensch würde Linköping sagen, aber Basti Schwedisch spricht natürlich Schwedisch aus, weil er es ja über 7 Semester studiert hat.
Richtig.
Ja.
Genau, also sind halt alle gekoppelt quasi an die Männermannschaften und demnach ist es halt, können sie es auch viel professioneller, sag ich mal, aufziehen. Die Spielerinnen werden bezahlt, man bekommt eine Ausrüstung, was ja allein schon ein Unterschied ist, man hat eine eigene Kabine, das ist auch in Deutschland leider nicht überall der Fall. Und ja, wir hatten auch vollbezahlte Trainer, was auch nochmal ein großer Unterschied ist zur deutschen Liga. Mhm. In Deutschland wird momentan in der Liga kein Trainer bezahlt oder voll, als, sag ich mal, Vollzeitjob oder selbst Teilzeit bezahlt. Und ja, das macht natürlich die Rahmenbedingungen ganz anders. Man kann die gleiche Infrastruktur nutzen wie die Männer und demnach kann man es natürlich alles ein bisschen professioneller aufziehen und es zieht natürlich auch, sag ich mal, mehrere sehr gute Spielerinnen an und somit hat man natürlich auch ein besseres Niveau.
Wie ist denn da der Zuschauerzuspruch in Schweden? Weil man würde ja sagen, Hockey, Land, Eishockey, Nummer 1 Sportart, das boomt. Wie ist es beim Frauen-Eishockey in Schweden aktuell?
Also tatsächlich, was jetzt online zugeschaut wird, kenne ich die Zahlen nicht. Mhm. Aber
die Spiele werden auch übertragen?
Ja. Aber im Pay-TV, also man muss dafür zahlen, genau. Mhm. Und ja, vor Ort sind die Hallen dann doch relativ leer, außer es spielt jetzt Luleå im Playoff-Finale. Da können sie dann die Halle schon ausverkaufen, aber ansonsten hatten wir tatsächlich, außer es ist natürlich freier Eintritt und man macht wirklich viel Werbung dafür, aber ansonsten ja, sind es auch nur um die 100 Zuschauer.
Wie kämpft ihr denn in Deutschland auch um die Zuschauer? Wie handhabt ihr das da? Weil ihr habt ja jetzt keine TV-Präsenz in der Liga. Wie macht ihr das da? Wie motiviert ihr Leute, ins Stadion zu kommen?
Also ich glaube, da ist natürlich gerade heutzutage Social Media auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den auch wir, glaube ich, eigentlich ganz gut nutzen. Und natürlich ist es halt auch jetzt, wie der Christian vorher schon gesagt hat, mit Magenta natürlich eine Riesenunterstützung. Und da kann man schon die, gerade sag ich mal, die jüngeren Fans auch abholen. Natürlich wird dann auch einige Journalisten, die sich gerade bei so einer WM dann melden und was schreiben, und man hat auch über die letzten Jahre gemerkt, es wird immer mehr. Und auch jetzt bei dem Playoff-Finale wurde berichtet, man merkt schon, dass der Andrang auch mehr da ist und auch mehr Journalisten sich melden, was natürlich cool ist. Aber man ist trotzdem noch natürlich sehr abhängig.
Aber auch da ist natürlich, auch wenn wir die Zahlen beim Magenta schauen, die Nationalmannschaft steht dann schon noch über allem, auch über der Liga. Ist es für euch auch sowas gewesen, dass ihr gesagt habt mit der Nationalmannschaft, hey komm, wir werden hier im TV übertragen und so. Das ist auch so eine Chance für uns zu zeigen, das ist Frauen-Eishockey.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, natürlich die Unterstützung und die Sponsoren und alles drum und dran kommt halt erst mit Erfolg. Es ist halt einfach so im Sport. Und ja, natürlich ist es cool, wenn man die Möglichkeit hat, dann sich auch halt zu zeigen und halt auch Deutschland zu zeigen, hey, unsere Frauenmannschaft kann übrigens auch Eishockey spielen. Und ja, ich glaube, das ist auch jeder Spielerin bewusst. Und natürlich freut sich jede, wenn Magenta die Spiele überträgt, weil, und auch zu Hause, wir alle bekommen viel Zuspruch und werden schon viel gefragt, kann man die Spiele wieder sehen? Und ja, ist auf jeden Fall mega cool, dass ihr sie übertragt.
Ja, und ihr habt ja auch im vergangenen Jahr beim Deutschland Cup gute Werbung für euch machen können, ne? Mit jeder Menge Zuschauer.
Ja.
Und ihr habt ja auch, weil du es gerade angesprochen hast, Social Media wichtig für euch, für die Präsenz, für die Eigenvermarktung irgendwo, wo man vielleicht aufmerksam machen möchte auf Frauen-Eishockey, aber eben vor allem auch auf eure Mannschaft. Und Maike, ich glaube, du hast ein paar Bilder am Start, weil die können ja schon auch durchaus zelebrieren.
Wir haben so ein paar Kabinenparty-Fotos von dem Spiel nach Schweden. Kam ja Sandra Abstreiter erst ein bisschen später, weil die noch zum Interview musste. Und ihr wart schon fleißig am Party machen. Wir haben uns selber auch gefragt. Ich weiß nicht, ob ihr zwei wisst, welcher Song das ist.
Ich musste recherchieren, ich gebe es offen zu. Ich kannte es vorher auch nicht.
Ja. Welche ist es denn? Ich weiß es immer noch nicht, leider.
Der Serge ist unser Musikexperte.
Ja, es ist eben irgendwas mit diesem Tüdelü, aber jetzt habe ich wieder den...
Ach naja, so,
wir das? Haben ja jetzt jemanden hier, na klar, der das vielleicht oder sagen. Die das aufklären Schenk könnte.
Schenk ja mal den Tüdelü.
Das so. Mit dem Tüdelü, wer kennt's nicht?
Ja, ja tatsächlich, ich meine, wir sammeln immer so über die Saison Lieder, was halt potenziell vielleicht ein Torsong oder sonstiges werden kann. Ja. Und ja, ich weiß gar nicht, wer den in die Playlist letztendlich hinzugefügt hat, aber wir waren uns dann.
Wer ist denn Kabinen-DJ normalerweise? Oder ist es wechselt ihr
unterschiedlich.
Durch?
Okay. Ich glaube, jetzt war es tatsächlich hauptsächlich Sandra, aber wir haben meistens eine gemeinsame Playlist, wo jeder seine Lieder reinmachen kann und dann, genau. Aber letztendlich ist es dann doch der Siegersong geworden.
Mhm. Sandra ist natürlich eine besondere Figur im deutschen Frauen-Eishockey aktuell, dadurch, dass sie eben in Nordamerika spielt jetzt, in der dortigen professionellen Liga. Inwieweit merkt man das dann auch, jetzt vielleicht für euch in der Art der ja, Mediennachfrage bei ihrer Person, dass da natürlich gerade jemand ist, der in einer sehr besonderen neuen Liga spielt und dann natürlich auch unglaublich viel mitbekommt, kann ich mir vorstellen, weil das ist ja etwas, wo sie wirklich jetzt zum ersten Mal richtig Geld verdienen kann und auch davon leben kann.
Ja, richtig. Ja, also wir freuen uns natürlich alle voll für sie. Ich meine, das ist eine mega coole Chance und ich glaube, sie hat jetzt auch nochmal bei der WM bewiesen, dass sie da auch hingehört. Und ja, man merkt natürlich, es kommen viel mehr Interviewanfragen und sie kennt dann natürlich die ein oder andere Spielerin oder vielleicht auch ein paar mehr von USA oder Kanada, was man früher, sage ich mal, also ich erinnere mich noch, als ich mit 14, 15 in IHF-Camp geflogen bin und damals war halt dann Hillary Knight oder sonstiges dort und man, klar, das waren so die Figuren im Frauen-Eishockey, die man halt kannte und ja, jetzt ist halt jemand bei uns in der Mannschaft, die spielt halt in der Liga gegen sie oder teilweise halt auch mit welchen, mit manchen Spielerinnen und ja, da merkt man natürlich auch, dass halt alles im Frauen-Eishockey auch näher zusammenrückt. Und ja, die ganzen europäischen Teams halt auch nach Nordamerika aufschließen.
Ist es für euch Sandra Abschneider, wurde ja auch noch zur besten Torhüterin im Übrigen
des WM-Turniers
gewählt. Genau, den Post haben wir auch noch.
95% hatte sie, glaube ich.
Ja, ne? sensationelle Auszeichnung natürlich. Ist es für euch jetzt oder für dich dann auch so, wenn man so sieht und mit Sandra dann auch redet, wie ist es da drüben und so, ist das auch nochmal ein Motivationsschub oder sagst du, jetzt war ich in Schweden, jetzt spiele ich wieder in Deutschland, aber ist das auch ein Ziel vielleicht, darüber zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ja jetzt extrem, also wie gesagt, mega cool, dass es halt die Liga gibt. Man hat Möglichkeiten, eben davon leben zu können. Die Mädels und Frauen da drüben haben sich auch lang genug dafür eingesetzt. Und ich denke, das sollte letztendlich das Ziel von jeder Spielerin sein, irgendwo. Und ja, aber was ich nächste Saison mache, ist, sag ich mal, steht noch ein bisschen in den Sternen und da muss man halt auch mal gucken, wann es natürlich zeitlich auch sinnvoll ist, den Schritt zu gehen, weil natürlich auch sehr viele Nordamerikanerinnen vom College kommen und dann doch das College-Hockey, sag ich mal, drüben eher bekannter ist wie eine deutsche Liga oder selbst eine schwedische Liga.
Was aber ja auch einige mittlerweile aus der deutschen Frauenmannschaft machen. Ne? Die Bakel-Zwillinge zum Beispiel, glaube ich, in Boston in der NCAA. Ist ja auch ein Weg. Gut, richtig. Ist eine Frage dann auch des Alters logischerweise. Ne?
Ja.
Ist das etwas, was man vielleicht als Spielerin aus Deutschland unbedingt auf dem Schirm haben sollte? Wir haben das ja auch im Herrenbereich ganz oft, dass der ein oder andere einfach den Umweg USA, Nordamerika annimmt und eigentlich schon sehr früh startet. Zum Beispiel auch mal übers College.
Genau. Sehr beliebter Weg mittlerweile in allen Bereichen.
Ja.
Weil es super gefördert natürlich.
Ja, ja, Sportsystem richtig. In den USA oder Nordamerika ist natürlich Wahnsinn, ja.
Ja, also das ist natürlich ein cooles Konzept, dass man halt einfach sein Studium da absolvieren kann und gleichzeitig auch Eishockey spielen kann oder seinen Sport verfolgen kann.
Mit dem Blick auf die PWHL jetzt, ne?
Genau,
weil das ist jetzt richtig. Dann das ganz große Ziel darüber, ne?
Genau, und ich sag mal, das ist halt einfach nur mal die, sag ich mal, beste und einzige Frauenliga oder bisher jetzt nicht mehr zum Glück die einzige, die es halt in Nordamerika gibt. Und man muss sich halt, sag ich mal, in Deutschland muss man sich halt um alles großteils selber kümmern. Und dort am College sind halt, klar, man muss seine Kurse auch ein bisschen schauen, dass man halt die richtigen Kurse belegt und auch zeitlich, dass es alles klappt mit dem Eishockey. Aber dadurch, dass es ja dann doch alles irgendwie connected ist, ist es natürlich, sage ich mal, ein angenehmer Weg und ich glaube auch die Coaches, die man dort hat, die Bedingungen, ja, die ganze Infrastruktur ist auf jeden Fall ein Weg, wo ich sage, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man es auf jeden Fall machen.
Wie bekommt man denn die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht in der NCAA spielt und dann gedraftet wird? Habt ihr als gestandene Spielerinnen auch die Möglichkeit, da irgendwie rüberzugehen? Über Tryouts muss man eingeladen werden? Kann man auch mal sagen, hey, ich würde gern, oder wie läuft das?
Genau, also es gibt einen Draft, für den kann man sich anmelden. Allerdings nur zweimal. Also man kann es zweimal probieren. Und ja, genau, ansonsten kann man auch noch über einen Free Agent gesigned werden letztendlich. Und ich denke auch, dass nächste Saison wieder mit Tryouts gestartet wird und man wieder die Möglichkeit hat, einen Tryout zu machen. Aber da muss man natürlich eben vorher in Kontakt, ob es über den Draft ist oder über einen Free Agent, den Kontakt aufbauen und dann.
Aber das heißt auch nochmal die WM als wichtige Plattform dafür, weil da die Leute von drüben natürlich auch schauen.
Ja, auf jeden Fall.
Also hätte eine Idee sein können bei dir, wenn du sagst, du weißt noch nicht, was du tust, dann wärst du ja mehr oder weniger, wenn ich das so richtig interpretiere, quasi ein Free Agent jetzt.
Ja, theoretisch mal gucken, ob ich es dieses Jahr probiere oder dann eher nächstes Jahr. Momentan tendiere ich eher im Jahr drauf.
Okay. Ist das auch für dich so Ziel, zu sagen, nicht nur ich möchte Eishockey spielen, ich möchte erfolgreich spielen, sondern ich möchte auch diesen Profischritt vielleicht mal wagen, vielleicht mal ausprobieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, man soll es auf jeden Fall probieren. Ich meine, im schlimmsten Fall klappt es nicht, aber dann hat man es wenigstens probiert. Und ja, also ich denke, jeder Sportler oder jede Sportlerin will natürlich in der besten Liga mit und gegen die besten Spielerinnen spielen. Und ich denke mal, dass es auf jeden Fall ein Ziel für viele Spielerinnen ist.
Wie weit ist der Weg auch da natürlich in Deutschland noch Richtung Profi-Eishockey für die Frauen? Weil wir haben natürlich jetzt aktuell eine sehr kleine Liga mit sehr wenig Mannschaften. Merkt man ja auch in der Nationalmannschaft, die rekrutiert sich ja eigentlich aus drei Vereinen, wenn man so will, im Groben, ne, von euch. Oder eben dann noch die dazukommen, gerade die jetzt in Nordamerika unterwegs sind. Wie weit ist man davon noch weg? Weil die meisten von euch, die gehen ja auch noch einen Beruf nach, die studieren ein bisschen oder sind vielleicht bei der Bundeswehr angestellt, was ja auch ein Weg ist, um über diese Plätze, die man bekommt, zu sagen, ich kann mich voll und ganz dem Sport widmen. Wie weit ist man von wirklichem Profisport in Deutschland noch entfernt?
Ja, also ich sag mal so, dass man wirklich davon leben kann. Jetzt, wenn man es mit Nordamerika vergleicht, sind wir noch sehr, sehr weit weg. Ich glaube aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass Frauen-Eishockey auch in Deutschland viel mehr und immer mehr anerkannt wird, was natürlich erstmal wichtig ist, weil ich verstehe natürlich auch, dass man kann jetzt nicht anfangen, alle Spieler zu bezahlen und extrem viel Geld zu geben und alles, sag ich mal, genauso aufzuziehen wie bei den Männern, wenn dann aber halt kein Geld reinkommt. Es muss natürlich auch alles irgendwie nachhaltig aufgebaut werden. Aber ich denke mal, gerade wir brauchen dazu halt auch die großen DEL-Vereine. Ich meine, wir haben gerade mit München oder über München gesprochen. Ich meine, Berlin hat eine Frauenmannschaft, aber halt da sind die Frauen halt mit den Juniors oder mit der GmbH quasi connected, also genauso wie in Ingolstadt. In Mannheim gibt es eine Frauenmannschaft, aber halt nicht bei den Adlern. In Bergkamen gibt es eine Frauenmannschaft, was jetzt Richtung Düsseldorf-Köln wäre. Und natürlich wäre schön, wenn da halt, sag ich mal, der ein oder andere DL-Verein vielleicht halt auf den Zug aufspringt, so wie das vielleicht auch Zug in der Schweiz gemacht hat. Und die da ja, sag ich mal, was Cooles aufgezogen haben mit dem Frauen-Eishockey. Und ja.
Haben die überhaupt ein Gegentor kassiert in der ganzen Saison? Da waren Ergebnisse dabei von 21, 28, 0 und so, ja, hat man gesehen.
Doch, ich glaube tatsächlich, dass sie schon ein Gegentor kassiert haben. Aber ich glaube, sie sind souverän durch die Saison gegangen und haben es jetzt auch verdient, logischerweise aufzusteigen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr ausschaut, weil den Pokal, glaube ich, hat ja dann doch Bern gewonnen. Aber ja, die spielen auf jeden Fall auf Augenhöhe.
Ja, das ist natürlich immer von unserem Schweiz-Experten Basti Schwele, der kennt sich.
Da kriegt er noch ein paar
in allen Bereichen aus, was bei den Eidgenossen passiert, absolut. Aber weil du das gerade angesprochen hast und auch natürlich die DL-Clubs mit reinnehmen möchtest, also dass die Idee mehr vielleicht da einfach ins Denken übergeht, pass mal auf, wir können da natürlich auch eine Frauenmannschaft installieren oder dass sich eben Vereine zusammentun, wie zum Beispiel jetzt in Mannheim, hast du gerade angesprochen, mit den Mad Dogs, die ja im Finale waren, und den Adler Mannheim, dass man da irgendeine Synergie hinbekommt im Blick für den Frauensport. Jetzt ist das natürlich noch ein großer Schritt und ein weiter Weg, um eine ähnliche Liga zu haben wie die Penny DL. Wie sehr, oder anders gefragt, wie schwer ist es auch natürlich dann wiederum über die nationale Liga auch die Qualität als Nationalspielerin zu bekommen, weil wir ja gerade festgestellt haben, die Liga ist sehr klein. Es sind natürlich auch wenige Vereine, die wirklich dieses Niveau dann auch bis zum Ende durchspielen können. Macht sich das dann auch international bemerkbar? Ist das die Schwierigkeit auch für uns, die Qualität der Spieler herzustellen?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, viele würden jetzt sagen, es gibt, oder manche meinen halt, man soll so lange wie möglich bei den Jungs spielen. Gibt es aber auch andere Meinungen. Ich sag mal, solange man da spielt und die Möglichkeit hat und eben auch gut ausgebildet wird, auf jeden Fall machen. Und natürlich auch, solange man sich wohlfühlt, das ist natürlich das Wichtigste. Aber ja, man hat dann natürlich in der Vergangenheit auch schon gehört, dass manche halt in Vereinen nicht ausgebildet werden oder Mädchen nicht ausgebildet werden, weil sie halt eben nicht in der DEL oder in der ersten Mannschaft von dem Verein spielen können, weil sie halt eine Frau sind oder ein Mädchen sind. Und ich glaube, dass wir da aber jetzt in den letzten Jahren schon relativ oder ein bisschen weiter weg davon gegangen sind, dass halt trotzdem Mädels ausgebildet werden. Aber auch das muss natürlich noch weiter wachsen und dass einfach da die Spieler und Spielerinnen ausgebildet werden, egal ob jetzt männlich oder weiblich. Und ja, natürlich wäre es dann auch schön, wenn man vielleicht noch mehr Vereine hat, Frauenvereine, weil natürlich, wenn ich jetzt mit 14, 15 anfange, im Frauenbereich zu spielen, habe ich natürlich noch keinen Führerschein, kann noch nicht Auto fahren, bin noch angewiesen, von meinen Eltern oder so gefahren zu werden. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht gerade in Ingolstadt direkt wohne oder in Memmingen, sondern ein bisschen außerhalb oder auch jetzt mit Bergkamen in Köln wohne, dann muss ich ja auch erstmal wieder dorthin kommen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung.
Lass uns auch mal ein bisschen persönlich werden, klar. Weil du es gerade sagst, da gibt es so Probleme, wer wann, wo, wie vielleicht mitspielen darf oder nicht. Wie war denn dein Weg?
Ich habe ursprünglich mal angefangen in Freising, aber also wo ich noch ganz jung war, und bin dann nach Erding gegangen, weil eben meine Brüder auch beide dort gespielt haben. Und,
also hast du in der jungen Mannschaft dann noch mitgespielt?
Genau, ich habe bei den Jungs mitgespielt, von klein auf bis ich 17 war ungefähr. Und habe dann aber schon mit 13, 14 angefangen, parallel bei den Frauen mitzutrainieren. Aber ehrlich gesagt wusste ich damals auch nicht, dass es überhaupt Frauen-Eishockey gibt. Also es war für mich nicht.
Du hast halt Eishockey vorhanden. Gespielt.
Ja, richtig.
Eishockey war Eishockey.
Genau. Und dann ist, ich glaube, nach einer U15-Sichtung damals noch mal der Trainer von Planek eben damals auf mich zugekommen und hat mich mal zum Training eingeladen, und dann habe ich eben parallel Jungs trainiert und gespielt und dann auch eben zusätzlich bei den Frauen mittrainiert und eben auch irgendwann dann, sobald man eben alt genug war, auch angefangen, dort mitzuspielen. Ja, ich habe in Erding, ich glaube, damals war das Schüler-Bundesliga, Jugend-Bundesliga noch, Bayernliga, Entschuldigung, gespielt, und für mich war es halt ein recht cooler Weg, weil wir waren relativ viele Mädels. Ich meine, die Sandra kommt aus dem Nachwuchs, Tabea kommt aus dem Nachwuchs dort, Seline Heider hat da auch gespielt. Also wir sind schon immer einige Mädels gewesen, deswegen war es für uns auch nie das Problem irgendwie, dass man das einzige Mädchen war oder vielleicht es da irgendwelche Probleme gegeben hätte. Aber deswegen, ja, mein Weg war für mich, sag ich mal, gut, so wie ich ihn gemacht habe. Aber es ist natürlich immer situationsabhängig. Ich wäre vielleicht jetzt auch anders gewesen, wenn ich vielleicht nur das einzige Mädchen gewesen wäre. Aber genau.
Okay, also fehlt auch grundsätzlich natürlich aktuell einfach Struktur, sodass du schon darauf angewiesen bist, als jüngerer Mensch, der das intensiv betreiben will. Du brauchst halt das Umfeld, du brauchst Eltern. Du brauchst,
ja. Brauchst sie immer. Und
ja, klar, aber ne, im Fußball brauchst du es heutzutage nicht mehr. Deshalb, ne, ist jetzt immer ein blöder Vergleich. Ja. Aber ich will nur sagen.
Das sind auch die Sportler, mit denen du dich am wenigsten vergleichen
genau, kannst. Genau, ich wollte es ja nur sagen, solltest. So von der Benchmark von ganz oben gedacht. Aber das ist ja etwas, was eben vor allem auch über diese persönliche Zuwendung funktioniert. Ne?
Ja.
Ja. Spannend. Ja. Dein Weg hat dich auf jeden Fall zur Nationalmannschaft gebracht. Und wenn ich immer so denke, Mensch, wir haben ja auch beim Deutschland-Cup uns das sehr intensiv mal angeschaut, weil die Nationalmannschaft da so aus unserer Sicht das erste große Schaufenster hatte für das deutsche Frauen-Eishockey. Wurde unglaublich gut angenommen mit den Zuschauerzahlen. Die haben sich das Männermatch angeguckt, direkt danach das Frauenspiel. Und wie kann man sagen, wird man im Frauen-Eishockey zur Nationalspielerin? Weil wir festgestellt haben, was du jetzt auch gerade gesagt, wie war dein Weg? Und vor allem eben auch, weil die Liga eben ja auch nicht alles hergibt, was man sich wünscht.
Ja, also ich denke mal, natürlich muss man erstmal ehrgeizig sein. Also ich glaube, früher, als ich noch in Erding gespielt habe, habe ich jeden Tag gefragt, ob ich noch mit der nächsten Mannschaft mit aufs Eis gehen darf und ob ich da noch vielleicht mal noch ein Training anhängen darf. Und das natürlich auch, weil es mir einfach extrem viel Spaß macht. Ich glaube, ehrgeizig bleiben, dranbleiben und für einen persönlich einfach den Weg finden. Natürlich muss man auch irgendwie mal, das ein oder andere sacrificen dafür, dass man halt den Weg als Leistungssportler geht. Ja. Aber man kann es halt einerseits sehen, dass man auf einige Sachen vielleicht verzichten muss, aber andererseits hat man natürlich auch andere Möglichkeiten, schlägt einen anderen Weg ein. Ich meine, allein wie viele Länder ich jetzt mittlerweile schon durch die Nationalmannschaft auch gesehen habe und bereist habe und die Freunde, die ich dadurch gefunden habe, das prägt einen natürlich auch und ich würde es auf jeden Fall nicht anders machen, wenn ich nochmal
die Entscheidung hätte. Ist ja das Ding des Mannschaftssports.
Ja, wächst ja auch als Mensch einfach, ne? Mal abgesehen von einem sportlichen Ergebnis. Aber wir müssen natürlich, sehr klar, wir können ja auch Franzi jetzt hier nicht nach Hause gehen lassen, ohne die wichtigste Frage gestellt zu haben aus unserer Sicht. Wir wollen natürlich auch wissen, jetzt wird es investigativ, Achtung.
Das wird's nicht.
Wie... Nein, sie kommt ja von mir, genau. Nein, aber Ronja Jenicke, unsere Expertin bei Magenta Sport, war ja bei euch im Coaching-Team logischerweise dabei. Wie hat sie sich denn gemacht? Jetzt erzähl mal Tacheles hier. Hä?
Ja.
Es geht direkt raus jetzt.
Weil er am Mittwoch trifft er sie und dann wieder natürlich
so,
gleich wieder
Pulver. So, jetzt bin ich beim Finale 1 dabei, da brauche ich natürlich ein paar Infos.
Ne? Ja, nee, also sehr positiv. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut, dass sie da war und auch schon beim Deutschland-Cup, wo sie tatsächlich eher so beim Training dabei war.
Genau.
Aber auch, dass sie jetzt an der Bande für die Verteidiger zuständig war. Es ist natürlich immer cool, auch noch, also eigentlich, sage ich mal, ist es mir auch egal, ob jetzt männlich oder weiblich an der Trainerbank steht. Aber ich glaube, es ist trotzdem cool, wenn man einfach so einen Mix hat. Sie bringt halt natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel mit ins Team und auch mit ins Trainerteam, weil sie natürlich selber gespielt hat, selber Nationalmannschaft gespielt hat, mit manchen, also ich selber habe mit der Ronny zum Beispiel noch zusammengespielt und ja, halt auch, sag ich mal, den ganzen Weg, den die ganzen Frauen früher auch gegangen sind und was es alles, sag ich mal, gekostet hat und wie sich das alles entwickelt hat, natürlich auch kennt und daher natürlich die Spielerseite versteht, aber natürlich auch trotzdem viel auch verlangt von den Spielern, was dann wieder Trainerseite eben oder zur Trainerseite gehört. Und ich glaube, dass sie da einen ganz guten Mittelweg findet und es kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut im Team an.
Und wie gerne hörst du ihr zu, wenn sie bei uns auf dem Sender ist und über das Eishockey spricht?
Sehr, sehr gerne, ja.
Findest du, dass die gute Sachen analysieren?
Grüße gehen raus, hier wird jetzt nachgefragt.
Also ich denke mal, mit der Ronny habt ihr auf jeden Fall jemanden, die sich auskennt und die aber halt auch kein Blatt von Mund nimmt.
Genau, und ist eben
sehen wir auch so
bei uns dabei am Mittwoch als Expertin. Wir haben ja volle Kapelle, wenn man so will. Ne? Wir haben doppelte Experten.
Wow.
Ja. Doppelten Kommentator brauchen wir dann nicht mehr. Einer reicht.
Kann man auch machen.
Aber
ich wechsle gerne durch.
Ich glaube, du wirst dann mit Ronja sogar im Kommentar arbeiten.
Ja.
Genau. Und zusätzlich noch Christoph Ullmann dann bei mir an der Bande für alles das, was wir noch brauchen, um durchs Programm zu führen. Also nochmal der Hinweis, Mittwoch, wenn wir heute am Montag senden, falls das jemand über den Podcast hört, Mittwoch ist mitten in der Woche, es ist der 17. April gemeint und dementsprechend geht es um 19 Uhr los mit Finale 1, Bremerhaven gegen die Eisbären Berlin. So, jetzt bist du die Fernsehexpertin, Franzi. Also du bist jetzt quasi die Ronja heute. Und jetzt
machen wir jetzt Finale?
Bitte?
Machen wir jetzt Finale?
Ja, lass uns Finale machen, oder?
Ja.
Wir können ja einmal kurz fragen, was die Expertin sagt.
Ja.
Ne? Ja, ja. Wie siehst du das Finale? Du spielst das schon lange nicht mehr. Also hier sitzt die Expertin.
Ich bin ja froh, dass ich immer noch ein bisschen Ahnung habe davon, obwohl ich nicht mehr spiele. Aber
genau.
Wie siehst du das Finale?
Wie verfolgst du es oder Playoffs insgesamt verfolgt?
Also ich verfolge die DL schon in der Regel. Natürlich war es jetzt ein bisschen schwierig mit der Zeitverschiebung und dadurch, dass wir selber gespielt haben, konnten wir jetzt bis auf die Highlights und die Ergebnisse nicht so viel die Spiele gucken. Ich denke mal, Bremerhaven hat auf jeden Fall eine gute Saison gespielt und es wäre natürlich auch schön, wenn sie sich belohnen würden, weil es halt auch gerade die erste Meisterschaft wäre. Andererseits ist natürlich mit Berlin auch sind halt die Eisbären und ich glaube, die haben auch schon sehr viel vorzuweisen und deswegen, ich bin mal gespannt. Mich würde es für beide freuen, aber tatsächlich für Berlin noch ein bisschen mehr.
Okay, sind die Sympathien verteilt. Apropos Meisterschaft, ich meine, wir haben dich hier mit Platz 6 rein applaudiert, ja, was ja auch gerechtfertigt war, aber du hast ja auch noch die Meisterschaft gewonnen. Mal kurz aus Schweden, kurz vor Saisonende noch mal ein paar Spiele gemacht und dann in die Playoffs rein und den Meistertitel abgestaubt. Ja. Das ist clever.
Ja. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dieses Jahr.
Da haben wir das Bild auch übrigens noch mal von euch, der Titel mit Memmingen.
Genau. Nee, tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass ich dieses Jahr die deutsche Meisterschaft hole. Also alles andere als das. Weil ich ja gerade eben nach Schweden gegangen bin. Mhm. Gab es verschiedene Gründe. Einfach, wie gesagt, die schwedische Liga ist die beste Frauenliga in Europa. Mhm. Und die Spiele sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Niveau. Man hat ein anderes Trainingspensum. Man wird bezahlt. Es ist einfach, sag ich mal, doch ein Stück professioneller wie in Deutschland. Und ja, ich denke mal, aber für mich war es, also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich den Schritt gegangen bin und ich habe auch extrem viel daraus gezogen. Aber ich habe mich dann letztendlich dazu entschieden, halt die Saison dann doch vorzeitig abzubrechen. Einfach weil ich dann gesagt habe, für mich ist die mentale Gesundheit steht dann doch im Vordergrund. Aber ich habe trotzdem sehr viele Leute kennengelernt, mit denen ich immer noch Kontakt habe. Wir waren eine extrem coole Mannschaft. Und vielleicht findet sich ja dann doch irgendwann wieder der Weg nach Schweden. Mal gucken.
Das ist das Wichtigste, dass du gut rauskommst für dich aus der Sache. Genau. Oder aus allen Sachen natürlich.
Und jetzt bist du extrem gut rausgekommen aus dieser Sendung. Wir sagen nämlich danke für deinen coolen Besuch. Und
und den spontanen Besuch. Ich meine von Utica direkt.
Ja, das ist ja der normale Reiseweg. Der führt zur Eishockey-Show. Cool. Ja.
So,
alle Wege von Utica führen alle zur Eishockey-Show. Okay. So ist das. Franzi, vielen Dank,
dass du dabei warst.
Alles Gute für dich und natürlich auch für das deutsche Frauen-Eishockey. Wir versuchen, das so gut es geht zu promoten und zu supporten.
Ja, danke schön.
Dankeschön. Und dementsprechend
ich muss den Platz einnehmen, hier habe ich gehört.
Ach so. Und natürlich, schmeißt alles runter. Einen guten Schlaf wünsche ich mir natürlich auch. Guten Schlaf wünsche ich mir der Franzi natürlich. Muss ja noch ein paar Stunden Schlaf nachholen, kann ich mir vorstellen.
Was? Nee, man hat mir gesagt, ich muss hier auf
das Sofa. Er wurde rüber dirigiert und hat hier fast noch für einen Unfall gesorgt, weil das Glas ist fast umgefallen. So, komm, wir waren doch gerade schon beim Finale, Herr Schwele.
Ja.
Die große Serie. Es geht los, Mittwoch.
Wir sind mal wieder Erster gegen Zweiter.
Ja.
Einmal mehr. Gibt fast nichts anderes mehr in der DL. Das war früher anders, aber früher ist ja auch lange her.
Das stimmt.
Findet ihr das voraussehbar oder zu voraussehbar oder ist es einfach eine logische sportliche Entwicklung, die sich dann durchsetzt? Weil man auch immer sagt, ja, ist egal, wie viel du in der Hauptrunde wirst, Playoffs beginnt alles neu. Man hat das Gefühl, das ist nicht mehr so.
Ja.
Ich glaube, du merkst es auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder. Also
du brauchst noch ein bisschen mehr Wortanteil, Michael,
bis ich kurz gekommen. Bitte nicht. Ich höre gerne zu. Ich bin stiller Genießer grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, Bremerhaven hat sich nach der Hauptrunde definitiv für da oben beworben, auch fürs Finale in den Playoffs. Und vielleicht bei Berlin glaube ich tatsächlich, dass es so ein bisschen eine Comeback-Saison war nach der verkorksten vergangenes Jahr. Und ich... Vielleicht ist auch die Liga mittlerweile so nah beieinander, wenn du jetzt so mal die Top 6 Teams vielleicht nimmst, dass es trotzdem am Ende dieser ausschlaggebende Faktor Heimvorteil sein könnte.
Auf jeden Fall darfst du jetzt nicht drüber nachdenken, dass eigentlich in den letzten Jahren ja immer nur der Hauptrundensieger gewonnen hat. Als Berliner darfst du jetzt nicht drüber nachdenken. Weil du hast ja das letzte Spiel in der Hauptrunde gegen Bremerhaven verloren, sodass du nicht Erster wurdest. Du hattest ja noch die Möglichkeit, dich auf Platz 1 zu schieben. Ja. Als Eisbär hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe damals ja auch irgendwie Serge Aubin gefragt, Sie wissen aber schon, dass immer nur der Erste die letzten Jahre die Meisterschaft gewonnen hat, hat er gesagt. Kurz nachgedacht, blöde Frage, und dann meint er nur, we'll see.
Ja, aber ist ja auch ein hell of a Coach.
Ja, absolut,
wissen wir alle.
Absolut.
Das stimmt. Ja. Wir wissen aber auch, dass die Eisbären Berlin zuletzt das letzte Team waren, das von Platz 2 zur Meisterschaft ging. Ist aber echt schon eine Weile her, 2008. Und es gab nur ein einziges Mal in 30 und in 29 Jahren deutscher Eishockey-Liga, dass der Erste im Finale gegen den Zweiten verloren hat.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn, oder? Mhm. Weiß es jemand?
Ich weiß es noch, wir haben vorhin drüber geredet.
Wir können jetzt nicht so tun, ne?
Ja, ich dachte jetzt, vielleicht hatten wir nicht zugehört, ich wusste nicht, wer da alles im Raum war.
Wir wollen uns jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, das wollen wir nicht. Nee, das haben wir gar nicht nötig, Mikey.
Das haben wir nicht nötig. Absolut, das war auf jeden Fall ein Verein aus der Bayerischen Landeshauptstadt.
Genau, damals die München Barons gegen die Kölner Haie, das einzige Team, das von Platz 2 zur Meisterschaft gegen den Ersten durchgegangen ist.
Also es ist eine Serie, wo ich mich unglaublich drauf freue, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es natürlich neben einer sportlichen Qualität, von der man immer ausgehen kann in dem Finale, vor allem wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, das sind dann einfach in der Saison die besten Mannschaften. Ganz klar, die haben sich das dann auch verdient. Dann ist es vielleicht auch die logische Konsequenz. Aber weil natürlich...
Jetzt kommt Sash mit Storytelling.
Nein, ja genau, weil so viel Gegensatz drin steckt, logischerweise. Ja, genau.
Das macht's.
13. Finale Eisbären Berlin, zum ersten Mal Fishtown mit diesem, und da bin ich natürlich mit diesem Storytelling, mit dieser Geschichte, mit diesem Fairy Tale, wie wir es nennen, mit so viel an emotionalen Facetten, die drin stecken.
Hauptstadt, Hafenstadt. Ja,
also das ist schon ein cooles Matchup, finde ich, was auch für uns, muss man ganz ehrlich sagen, in der Vorberichterstattung sehr viel bietet.
Ja, absolut. Und es ist tatsächlich, und da will ich auch niemandem was, ich gönne jedem Finale und Meisterschaften, aber es ist auch mal was anderes.
Das stimmt, ja.
Es ist mal was anderes und so viele Mannschaften muss
es man. Es ist kein Klassiker, aber.
Genau, und so viele Mannschaften haben in der DL halt auch noch nicht Titel geholt. 10 an der Zahl bislang erst insgesamt in 29 Jahren. Also die Abwechslung ist vor allem in den letzten Jahren ja nicht so groß. Mhm. Und es ist halt mal wieder ein neuer Punkt, neuer Fleck, neuer Anreiz, einfach ein neuer Club, wo du denkst, wow, allein schon was für ein Weg in den letzten 8 Jahren, ja, den Fishtown halt gegangen ist bis zu diesem Finale.
Aber wo siehst du die Vorteile vielleicht für die Fishtown Pinguins Richtung Finale? Nicht nur, weil sie Erster waren, sie haben ja in der Saison, glaube ich, auch 3-mal gewonnen gegen die Eisbären. Ich glaube, die Eisbären nur einmal in Overtime. Die haben,
glaube ich, zum ersten Mal überhaupt in Berlin gewonnen jetzt.
Ja.
Oder? Ja, zum ersten Mal in dieser Saison. In Berlin zum ersten Mal gewonnen. Es sind schon ein paar Meilensteine dabei.
Ich
nehme es dir vorweg.
Welche Qualität siehst du, die dafür sprechen, dass Fishtown diesen Weg auch noch gehen kann? Weil ja beide Mannschaften natürlich gerade in den entsprechenden Parametern, auf die es immer ankommt, gerade in dem Finale, gerade in der engen Serie vielleicht, beide performen da. Ja. Wo könnte für Fishtown vielleicht trotzdem noch der ein oder andere Punkt drinstecken, dass das reichen kann?
Ich weiß nicht, ob das... Ich sehe sie sportlich schon beide auf einem sehr guten, gleichen Level ungefähr.
Ja.
Was natürlich brutal ins Laufen gekommen ist, ist das Powerplay von Fishtown. Mhm. Ich glaube aber insgesamt, und ich, auch wenn ich mich da wiederhole, ich glaube, die haben beide gewachsene Mannschaften mit Trainern, die jetzt lang in diesem Team sind, wo der Mannschaftsstamm stimmt einfach über die Jahre, wo punktuell verbessert wurde oder zugeholt wurde. Das sind schon viele Parallelen, die beide Mannschaften da haben. Ich will ja keine Voraussagen machen. Dazu haben wir Wahrsager, haben wir eine KI, alles hatten wir. Ja. Wer da irgendwas voraussagt. Was am Ende beides
begrenzt nicht funktioniert.
Ja, das macht aber nichts. Ich finde es ja gut, dass sowas nicht funktioniert, weil ich immer schöner finde, dass der Sport halt entscheidet und der Sport eben andere Wege geht, als was irgendjemand voraussagt, sondern dass der Sport halt dann sein eigenes Ding macht. Das finde ich ja immer schön. Ich bin so ein bisschen auf der Schiene der Emotionalität. Und da kommt alles zusammen bei Bremerhaven mit Thomas Popisch, mit Alfred Prey. Wenn wir uns das nochmal anschauen, wir haben das auf Social Media, glaube ich, angeschaut mit dem Stadionsprecher, der das 3-0 durchsagen will im entscheidenden Halbfinale für Bremerhaven, aber erstmal gefühlt eine Minute stocken muss, weil das einfach emotional, weil er gerade nicht mehr sprechen kann und so. Ja, in Bremerhaven hat sich halt über die Jahre emotional sowas Großes dort aufgebaut, finde ich. Und das findet halt jetzt da seinen Höhepunkt. Und
Wir können mal gerne reinhören.
Es gibt ja immer wieder so Gefühle, die du hast. Und das hat nichts mit den Clubs zu tun. Aber das Gefühl bei Bremerhaven ist, glaube ich, schon ein ganz großes dieses Jahr.
Das ist natürlich ein Punkt, dieser emotionale Faktor am Ende des Tages. Ja, hau mal raus, Maike, wenn du es gerade hast, dann hören wir da nochmal rein in die Szene, die Basti gerade angesprochen hat.
So, der sagt jetzt, glaube ich, 59. Spielminute und dann ist Ruhe. Das dauert jetzt. Und es dauert.
Es kommt normalerweise schneller.
Und es dauert.
Und der Torschütze war klar.
Und jetzt geht's weiter.
Falls jemand nicht weiß, wer das Tor geschossen hat.
Ja, aber das sind so Momente, die kriege ich im Stadion gar nicht so mit. Ne? Weil
genau,
da bin ich schon irgendwie zwischen den Banden und muss gucken. Oder gerade, das war 59. Da verabreden wir uns auch gerade natürlich mit dem Leiter der Sendung, so in meiner Arbeitswelt. Wer wird jetzt interviewt? Wen nehmen wir? Ah, Brugisa, vielleicht der jetzt. Aber nee, nehmen wir doch den Game-Winning-Goal-Torschützen mit Jan Urbas und so. Und deshalb kriegst du das manchmal so gar nicht mit, so Kleinigkeiten. Ja. Die sind aber besonders schön. Aber das ist der emotionale Moment. Aber Christian Winkler hat das eben auch gesagt, in dem Ausscheiden von München gegen Bremerhaven. Wir konnten eben eigentlich auf einem gewissen Niveau, was wir normal hätten gebraucht für Bremerhaven, die vor allem in den Special Teams nicht matchen. Jetzt sind das ja zwei Mannschaften, die beide extrem gut performen in den Special Teams. Ich glaube, Bremerhaven jetzt bei 30% gewesen in den Playoffs. Also Qualitäten auch im Penalty-Killing, wo du weißt, das muss in dem Moment in der Serie eigentlich funktionieren, sonst wirst du normal nicht Meister. Aber auch die Eisbären haben sich da ja jetzt extrem gut gesteigert in der Saison. Also das ist ja eigentlich beides schon sehr, sehr even, würde ich sagen.
Ja, das ist total. Und deswegen sportlich, glaube ich, ist das 50-50. Das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich finde die beide echt, die haben sich durchgesetzt. Das ist auch nicht, kommt da nicht von ungefähr, dass die sich durchsetzen. Und auch das ist Playoffs, dass du deine Sachen, die gut funktionieren, vielleicht nochmal ein oder zwei Stufen anhebst und eben nochmal besser machst.
Oder das
Fischdown, das gelingt ja beiden.
Ja, dass Fischdown vielleicht mal nachdenkt irgendwann, was auch total menschlich wäre. Oder ist das jetzt einfach klar, weil die Mannschaft so gefestigt ist und mit so einem klaren Ziel,
dass das
jetzt nicht mehr passiert?
Das glaube ich. Ich glaube genau, dass es das ist, dass diese Mannschaft extrem gefestigt ist. Was sich da in der Stadt halt abspielt, das ist für mich jetzt noch ein bisschen interessanter, finde ich, weil halt auch sowas, weißt du, da hast du ja Stadionsprecher, die hauen dir das runter, 59. Spielminute, natürlich kommt dann Torschrei und alles, aber dass da erstmal gestockt wird, dass da erstmal nochmal durchgeatmet werden muss, dass da sicher die ein oder andere Träne da auch verdrückt werden muss, das zeigt halt, dass das in Bremerhaven einfach nicht selbstverständlich ist, dass das was Neues, dass das was so Großes ist, was man sich da vielleicht auch in dieser Position gerade des Stadionsprechers, so gar nicht noch real vorstellen kann. Und das finde ich halt, das ist so eine geile Story, die Bremerhaven da liefert. Und nicht nur auf dem Eis, nicht nur in der Kabine, nicht nur um Alfred, sondern eben mit solchen Details, mit solchen Kleinigkeiten. Wir waren ja auch dann noch in den Katakomben nach dem Spiel. Ja. Und da waren die Jungs ja auch von der Zeitnahme und so alle noch unten. Und das ist halt für die stehen da immer noch unten, 2 Stunden nach Spielende und sagen, hey, das gibt's doch nicht, wir stehen echt in dem Finale. Mhm. Wir spielen um die deutsche Meisterschaft. Das realisiert da erstmal gar keiner. Ja. Und dieses Besondere, finde ich, das macht halt Bremerhaven aus.
Ja. Wir dürfen, glaube ich, auch die Geschichte erzählen, dass sie dann auch alle, die noch da unten waren, noch ein paar Fotos gemacht haben mit diesem Bild, was München auch hatte, was sie dann natürlich haben liegen lassen.
Genau, wir kennen das von Bremerhaven, die haben ja so einen
Der Weg ins Finale.
Weg, ne? ins Finale, ja. Wo die einen Puck setzen für oder jeden Sieg. Mhm. Und München hatte so eine Leinwand, genau. Und da waren Pokale drauf und pro Sieg hat man da einen Pokal hingepinnt.
Genau.
Und den hat München nach der Niederlage im Halbfinale in der Kabine, glaube ich, in Mülleimer gesteckt oder
ja, in
der
auf jeden
Kabine
Fall da gelassen. Ja,
genau. Irgendwas, genau. Ja. Und das haben die sich geholt.
Haben die sich natürlich geholt, auch ein Bild mitgemacht, weil das natürlich ja auch ein sehr besonderer und stolzer Erfolg war. Auch klar, wenn du die letzten Jahre immer gegen München den Kürzeren gezogen hast und jetzt wirklich auch mit einer Mannschaft, wo du wusstest, auch als Fan, glaube ich, diesmal können wir sie packen. Und das schaffen wir und die haben es wirklich geschafft. Du hattest aber, glaube ich, eben noch, Marki, was aus dem Chat?
Ja, Patrick aus dem Chat hat sich gemeldet und zwar Emotionalität ist natürlich sehr groß jetzt bei Bremerhaven. Kann natürlich auch ein Vorteil sein, aber könnte vielleicht so eine gewisse Ehrfurcht oder jetzt nicht direkt ein Händezittern kommen, wenn man dann in Berlin in der Uber-Arena ausverkauftes Haus, was passen da rein? 14.000, 15.000, glaube ich.
14.2.
Wenn die Bude da kocht und dann ist es von mir aus, weiß ich nicht, neues Beispiel, da steht 2-2 in der Serie, man könnte auf 3-2 stellen, na, wobei es geht gar nicht, fällt mir gerade auf, aber oder Beispiel Berlin führt 2-1 in der Serie und man hat das Spiel in Berlin und es könnte auf 3-1, dass vielleicht dann die Ehrfurcht oder vielleicht auch die Erfahrung von Berlin mit vielen alteingesessenen, auch Playoff-Profis, Final-Profis, Meisterschaftsprofis, dass das eventuell dann da eben die Emotionalität nicht mehr weiterhilft, sondern eben die Erfahrung.
Das kann alles durchaus sein. Natürlich, diese Serie hat so viele Blickwinkel, die hat so viele Wenns, aber so viele Sachen, was wäre, wenn? Und das ist ja das Geile, dass wir es ab Mittwoch dann erleben und wir können hier spekulieren, was wir wollen. Wir können das Thema aufmachen. Das zählt halt ab Mittwoch, wenn die Jungs dann wieder aufs Eis gehen. Das ist es.
Ich habe noch einen Blickwinkel, den mache ich auch noch mal auf. Zum Beispiel, dass Serge Aubin noch keine Playoff-Serie verloren hat.
Doch, hat er schon.
Welche?
Mit den Hamburg Freezers.
Nein, ich meine jetzt in Berlin.
Ach so, in Berlin
ja, hat er noch keine verloren. Sorry, ja,
aber der hat wirklich erst eine Playoff-Serie in der DEL verloren.
Ja, guck, das kommt ja auch nochmal hinzu. Ich meine jetzt aber natürlich mit Berlin, da ist er 8-0 quasi unterwegs, weil im letzten Jahr sie gar nicht die Playoffs erreicht haben, da konntest du ja auch nicht verlieren. Ja. Dementsprechend, auch eine besondere Geschichte, finde ich, rund um Berlin, weil wir natürlich sehr viel über Bremerhaven mit einer wahnsinnigen Story reden, über die Emotionalität, aber Berlin auch eine sehr besondere Geschichte, weil wir haben das oft thematisiert, es gibt nicht viele Trainer oder viele Vereine, wo der gleiche Trainer jetzt noch da sitzen würde und dann auch den Erfolg hat. Das spricht natürlich für die Qualität von Serge Aubin, gar keine Frage, haben wir oft darüber diskutiert, die hat er nachgewiesen und eben auch für die Ruhe im Verein, ne? Und ja, ein gutes der Händchen. Halt.
Für diese Ruhe, für diese Besonnenheit steht, glaube ich, der ganze Club der Eisbären Berlin. Das
haben sie auch gepackt.
Das ist schon auch Gold Standard natürlich, den die da mittlerweile haben.
Ja, und dementsprechend natürlich auch in Berlin wieder eine große Euphorie. Wenn du einmal die Playoffs verpasst hast, ist für die ja auch sehr ungewöhnlich. Auch da lächzt ja eigentlich wieder jeder nach so einem großen Spiel, nach einem Finale.
Ja. Ja. Ist immer die Konklusio daraus, was wir jetzt sprechen.
Die was bitte?
Das Ende, keine Ahnung. Ich habe
kleines Latinum oder was?
Nee, nie gehabt, da bin ich ferngeblieben. Aber wenn wir jetzt danach gehen, was wir jetzt besprochen haben, spricht ja alles für ein Spiel 7, Overtime. Oh.
Der schönste Showdown einer Finalserie oder
eines
Eishockey-Jahres.
Ja,
wir kommen, ja.
Ich kann es wahrscheinlich entspannt auf der Couch anschauen, von daher.
Was wir vielleicht.
Zeig uns doch nochmal, wann alle Spiele sind, Mikey.
Haben wann wir das alle Spiele für die sind, Zuschauer,
das kann ich gerne machen. Dass wir euch die komplette Finalserie nochmal nahelegen.
Tragt es euch jetzt ein in den Kalender, auch Spiel 7, weil da entscheidet sich erst in der Overtime. Das hat Magic Mike gesagt
und also
das
ist gesetzt. Also da am Abend schon mal frei nehmen.
So.
Genau. Wir haben ja schon jetzt mehrfach gesagt, Spiel 1 am Mittwoch, 19 Uhr. Spiel 2 dann in Berlin Freitag um 19 Uhr. Sonntag dann, man kann es immer familienfreundlich nennen, das altbekannte 15 Uhr Spiel, Spiel 3. Dienstag, 23, also nächste Woche Dienstag, Spiel 4. Dann ausnahmsweise mal 3 Tage später, Spiel 5, auch 19 Uhr. Spiel 6 wäre dann am Sonntag, 28. April, 13.30 Uhr.
Und Spiel 7, Mikey, ist dann am...
Und Spiel 7 ist dann am Dienstag, 30. April, um 19 Uhr. Wohlgemerkt, nächster Tag Feiertag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne?
Das ist doch perfekt
für Overtime dann. Irre. Ja, hoffen wir noch... dass auch alle die Gesunden, die zuletzt nicht mitwirken konnten, ne? Zum Beispiel, oder beziehungsweise
Kai Wissmann
bei den Berlinern, bei Nikolas Bejensen, genau. Weiß man nicht genau, der hatte sich verletzt im letzten Spiel gegen den ERC Red Bull München. Also es wäre natürlich auch schön, wenn alle die komplette Kapelle haben.
Ne? Genau. Und
das nicht einer vielleicht irgendwie durch ein Ausbleiben, Fernbleiben von wirklich neuralgischen Spielern irgendwie nachher Probleme bekommt. Ja.
Wäre das Wunschkonzert natürlich, genau. Ob wir es bekommen, sehen wir dann am Mittwoch.
Wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall kriegen wir Finale 1 am Mittwoch, aber das Schöne ist ja bei dem, was Mikey gerade gesagt hat, bei den ganzen Terminen, zwischendurch müssen sie einfach noch, liebe Eishockey-Fans, die deutsche Nationalmannschaft einarbeiten. Ne? Zum Beispiel, auch das gibt's beim Magenta Sport. Die spielt nämlich auch schon lange.
Genau, ist in der Phase 2 ab morgen.
Startet durch, genau, Phase 1 beendet. Man hat zweimal getestet gegen Tschechien. Zwei den Niederlagen.
Gastgeber.
Genau, zwei Niederlagen kassiert, aber was ja nie so das Ausschlaggebende ist, Ergebnisse in der Vorbereitung helfen manchmal, aber wir haben ja auch im letzten Jahr festgestellt, bei dem Weg zu Silber, vorher waren die Ergebnisse auch nicht so gut, da geht es natürlich immer darum, sich zu finden, als Mannschaft zu funktionieren, System zu implementieren, vom Coaching-Staff von Harry Kreis und natürlich auch in der ersten Phase vor allem ein paar mitzunehmen, die auf längere Sicht vielleicht eine Qualität
genau, für die Nationalmannschaft denen auch bekommen. Mal die Erfahrung Nationalmannschaft einfach nahezulegen, zu zeigen, so funktioniert internationales Eishockey. Ja. Also ich bin gespannt, wie viele es aus dieser Phase 1 dann letztendlich in den WM-Kader machen. Auch da ist Harry natürlich davon abhängig, wer kommt ohne Blessuren aus den Playoffs jetzt noch raus, wer kommt aus Nordamerika. Die Schweizer kommen jetzt dazu, Marc Michaelis und Dominik Cahun in Phase 2. Das ist schon mal ein enormer Schub natürlich für die Mannschaft.
Haben wir drin.
Das ist der Kader, der sich ab morgen in Augsburg treffen wird, mit den Länderspielen am Donnerstag in Kaufbeuren und am Samstag dann in Augsburg gegen die Slowakei.
Genau, deutsche Mannschaft schlägt das Lager sozusagen in Augsburg auf.
Genau. So, da ändert sich, wir gehen auf die Änderungen ein. Flo Bugel von Straubing kommt dazu. Ihm weichen wird Niklas Freudle von den Ice Tigers in der Verteidigung. Keine Abgänge in Phase 1, sondern nur ein Zugang. Das ist Mario Zimmermann von den Straubing Tigers. Im Sturm kommen dazu Parker Toomey von den Straubing Tigers. Es kommt dazu Joshua Samanski, auf den ich sehr gespannt bin beim Nationalteam, auch in dieser Vorbereitungsphase. Ebenfalls von den Straubing Tigers Marc Michaelis vom EV Zug aus der Schweiz und eben Dominik Cahun vom SC Bern. Die vier kommen dazu.
Und, ich wollte nur gerade sagen, weil das ja jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, wann es offiziell gemacht wurde, aber weil wir Tobi Fowler gerade gesehen haben.
17 Uhr ging das heute raus.
Ja, der jetzt ein Adler ist.
Genau, das hat Mannheim heute noch.
Ja.
Mal schauen, ob er bleibt. Was?
Ach so, du meinst, weil der jetzt nach Mannheim gegangen wäre, doch Nick nicht nach Mannheim Matinin, geht.
Sondern nach Toronto geht.
Genau. Also Nick Mattin wäre ja ein Adler geworden, aber jetzt hat er doch noch mal kurz signiert bei den
Maple Leafs. Aber wir müssen jetzt schon sagen, wer weichen muss im Kader.
Ach so,
wir sind im Sturm. Julian Napravnik.
Alex Karatschun.
Weißt du sie noch?
War noch einer.
Ich überlege gerade noch.
Stefan Leubel
jetzt ist raus. Hast du sie, glaube ich, alle?
Ich glaube, es waren nur Leubel, drei.
Ich glaube, es waren auch vier.
Hat das noch jemand in der Regie?
Leubel, Karatschun.
Wir haben eine Regie hier?
Also, ja. Ist da niemand mehr? Haben die schon aufgesteckt hier alle? Nur die drei. Ich glaube nur die drei Stürmer. Und vier kommen dazu und eben Mario Zimmermann in der Verteidigung. Das müsste es sein. Also der Kader ändert sich in Phase 2 tatsächlich nur minimal.
Ja, spannend, weil natürlich auch mal die Frage ist, du hast das gerade schon gesagt, wer kommt dann vielleicht eben noch hinzu? Wie lange dauert die Finalserie? Vielleicht auch immer noch ein Punkt. Und das mit den Blessuren ist natürlich immer ein
wichtiger Hinweis. Münchner Spieler kommen, glaube ich, in Phase 3 erst dazu, wurde mir heute gesagt. Was haben wir sonst noch? Dann die aus dem Finale und die aus Nordamerika.
Genau. Und das ist ja dann eh immer auch etwas, was durchaus kurzfristig und spät passiert.
Genau. So, ich habe nochmal die Übersicht hier, weil du es ja gesagt hast.
Nee, ja.
Parallel quasi zu DL.
Termine.
Nationalmannschaftstermine, wir haben ja schon gesagt, jetzt die kommenden Spiele gegen die Slowakei, dann zwei Duelle gegen Österreich, einmal in Garmisch, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann glaube ich Zell am See in Österreich.
Auch das ist quasi richtig. Und der Abschluss und der gegen Abschluss, Frankreich.
Da gehen wir in den deutschen Norden.
Wolfsburg und Weißwasser.
So. Und dann, Mikey, kommt ja noch, kommt
da noch mehr.
Denn da geht's ja erst richtig
Wahnsinn.
Los.
Da schon.
Dann kommt die WM. Da hast du die Termine auch schon. Ah ja, wunderbar.
Da sind genau. Die Termine auch schon, ja. Auch jo. Wieder die wahrscheinlich drei stärksten Mannschaften zu Beginn, so wie vergangenes Jahr.
Am 10. Mai geht's los.
Slowakei, Lettland. Nicht, kann man vielleicht ähnlich sehen.
Das ich sage ja, mittlerweile sagen diese angeblich drei stärksten Mannschaften, wow, zum Auftakt gegen Deutschland. Puh, hartes
oder so. Für uns.
Und am Ende des Tages ist es egal. Genau. Weil irgendwann musst du gewinnen. Wir haben ja im vergangenen Jahr auch festgestellt bei dem Silberrun, am Anfang die harten Brocken und dann musst du gewinnen auf einmal. Und auf einmal haben sie wirklich abgeliefert. Also es ist schwer vorherzusehen, ne, wie sich eine Mannschaft dann auch findet. Also die WM da und auch bei uns, freuen wir uns drüber. Und dementsprechend könnt ihr am 10. Mai einschalten. Aber vorher auch. Finale und alles, was da noch kommt. Basti, vielen Dank.
Ja, danke dir, Sesh.
Get ready for Final Number One.
Oh ja.
Ja?
Und wie?
Schön noch ein paar Tablettchen hier für die Stimme und so.
Ingwertee,
die ganze dabei, Nummer.
Weißt du sowieso.
Weißt, ja, ne?
Wir haben alles dabei.
Damit du Tor und weiß ich nicht alles schreien kannst. Genau. 59. Minute.
Dass wir nicht absetzen müssen.
Musste gewinnen. Was machst denn du da jetzt, Mikey?
Was mache ich denn hier? Bist du hier, Mikey?
War ich hier einfach eine Frechheit.
Hast du noch ein Best-of kreiert?
Ich wollte jetzt noch was machen, aber wenn ich schon...
Leute, es ist ja Season-Ending-Party jetzt hier auch.
Genau. Also jetzt geht es auch gleich los hier mit einer Riesenparty. Stehen alle hinter der Tür.
Ja.
Was ihr noch nicht wusstet, keiner hat hier Kosten und Mühen gescheut. Es wird auch ein brutales Buffet geben.
Ja.
Ja.
Für die, die es noch vertragen können.
Ja, heiße Getränke.
Der Rest muss trinken, ja.
Kalte Getränke auch. Nein, wir wollen natürlich Danke sagen, auch in dieser Saison, weil es das Finale war, der Eishockey-Show, letzte Folge für diese Saison. Dementsprechend vielen lieben Dank fürs Zusehen, fürs Zuhören, wo auch immer ihr uns konsumiert habt. Es hat großen Spaß gemacht und wir haben weiter Bock.
Euch hoffentlich auch.
Ja, wir haben weiter Bock hier über Eishockey zu quatschen.
Ja.
Das machen wir.
Wir schauen mal, wie wir die Eishockey-Show noch ein bisschen pimpen im nächsten Jahr.
Ja, ja. Wir haben da Pimp schon ein paar verrückte Ideen.
Was?
Pimp My Eishockey Show.
Ja, quasi. Bin ich dafür.
So. Also, dann euch danke hier im Studio. Magic, du darfst jetzt mal einmal danke. Auf die Taste drücken. In Kürze, wenn Basti und ich Ciao gesagt haben. Oh, guck mal, wir kriegen noch ein Getränk zum Abschluss. So viel Zeit muss sein. Kaltschale? Guck mal hier. Darf ich das hier? Warte, ich muss mir das selber holen. Ja,
darf man das?
Es gibt Menschen, die wollen unerkannt bleiben.
Darf man das?
Vielen Dank, Sascha. Die haben... Kamera.
Chef, darf man das?
Weiß nicht, wir machen das jetzt einfach. Guck mal. Also, nochmal vielen lieben Dank. Danke cheers, an euch.
Und danke
cheers,
danke euch.
Bis die Tage und bis Mittwoch. Finale 1, Penny DL. Sollt ihr dabei sein, da müsst ihr dabei sein. Ciao.
Ciao.
Grüß euch, Servus. Danke für die Einladung.
Christian, wir freuen uns, dass wir hier so in sehr besonderer Atmosphäre, ja, hier, wir haben extra noch eine Eishockey-Kabine in den Hintergrund gezaubert, damit das auch eine besondere Stimmung hat hier. Inwieweit folgt jetzt schon ein durchaus größerer Umbruch, kann man das jetzt schon sagen?
Wie gesagt, da will ich jetzt nicht vorgreifen, wir sind in der Analyse, wir haben sicherlich einen gewissen Handlungsspielraum.
Tobi Rieder, was ist denn jetzt dran? Ja, also Tobi, es wird überall geschrieben, Tobi, dass das durch ist.
Und Tobi kommt aus Bayern, ist ein sehr guter Eishockeyspieler, war schon mal in der NHL.
Deshalb.
Lassen wir uns einfach die nächsten Tage überraschen. Der Alfred Prey ist wirklich ein Dinosaurier dieser Liga. Ja, ist ja kürzlich auch 70 geworden. Ich habe ihm einfach gratuliert und habe gesagt, dass ich kaum jemanden mehr wünsche wie ihm, auch wenn es selber so wehtut.
Generell war es eine gute WM, wo wir auch drauf aufbauen können. Und ich denke auch, letztes Jahr war es schon eine recht gute WM und es ist einfach auch schön zu sehen, gerade wenn man schon länger dabei ist, dass wir halt keine Eintagsfliege mehr sind, sondern dass wir da oben halt auch mitspielen können und dahin gehören.
Wie weit ist man von wirklichem Profisport in Deutschland noch entfernt?
Ja, also ich sag mal so, dass man wirklich davon leben kann. Jetzt, wenn man es mit Nordamerika vergleicht, sind wir noch sehr, sehr weit weg.
Also es ist eine Serie, wo ich mich unglaublich drauf freue.
Deutschlands größtes Eishockey-Angebot. Nur bei Magenta Sport.